Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 709. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, What the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, es sind mal wieder einige Fragen aufgelaufen. Unser Ziel ist auch jetzt für die Zukunft, dass wir wenigstens einmal im Monat so einen Fragen-Podcast machen. Nach der Ankündigung jede Menge Nachrichten aufgekommen und das ist auch immer sehr, sehr schön. Und auch da nochmal auf eure Gedanken einzugehen. Auch viele unterhaltsame Fragen dazwischen, viele zum aktuellen Geschehen. Vermehrt auch Sachen wieder Richtung AEW, WWE. Vielleicht merkt man da eben auch, dass sich da was tut. Werden wir heute drauf eingehen. Erstmal ist es warm, oder Kai? Erste Frage.
Ich habe dieses Problem nie so, ne? Also bei mir, ich wohne halt über im Keller, also Erdgeschoss, das ist immer sehr entspannt. Also während du da immer sitzt, oh, hier ist 30 Grad bei mir sind immer so entspannte 22 jetzt gerade zum Beispiel.
Na, bei mir ist es entspannte 27. Übrigens ist heute Donnerstag, der 14. August. Sprich, wir haben SmackDown noch nicht gesehen. Raw und NXT liegen hier an der Stelle hinter uns. Und in der kommenden Woche, da geht's natürlich dann hier auch munter weiter. Wir haben unter anderem für die Supporter werden wir eine Preview auch zu AEW Forbidden Door machen. Das war ja was sich ganz, ganz viele von euch gewünscht haben. Und wir haben natürlich auch wie immer das Magazin am Start. Die Review zu Forbidden Door werden wir ein bisschen später haben, weil das ja eine Show ist, die findet am Sonntagabend statt. Montag können leider nicht alle. Und deswegen mache ich das mit Shaggy am Dienstagvormittag. Also der wird dann, also der Podcast wird dann Dienstagabend, Dienstagnachmittag erscheinen. Und ja, da geht's dann hier eben auch weit mit weiter. Nächste Woche schauen wir mal, was wir da an den Start bringen. Für mich ist das nämlich die Gamescom-Woche. Und wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass wir da einen Bonus-Podcast aus dem Supporter-Bereich in den Free-Feed und auf YouTube schieben, weil ich da relativ wenig Zeit habe, um Themen zu recherchieren, um was aufzunehmen und auch um Sachen zu schneiden. Deswegen seht's uns da bitte nach. Dafür geht's natürlich dann die Woche drauf weiter, weil auf Forbidden Door, da sind wir ja auch fast wie bei Clash in Paris angekommen, lieber Kai. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, also auch da wieder Schlag auf Schlag alles, ne? Also ja. Event nach Event nach Event.
Ich wollte dich auch gerade nochmal, das ist jetzt total off-air eigentlich. Eigentlich wollte ich das vorher gefragt haben, mir ist nicht eingefallen. Machen wir eigentlich einen Watch-Along zu Clash in Paris?
Habe ich auch letztens überlegt, weil ich war immer mal wieder, also ich sag mal, ich habe immer mal wieder sporadisch bei Ticketmaster reingeguckt, ne? Es gab dann auch immer wieder Karten so für 120, dachte ich, kannst du schon irgendwie machen für so ein Event. Karte ist auch nicht so schlecht. Hab mich aber bisher nicht dazu entschieden. Sag mal, falls ich jetzt doch nicht sage, ich fahre da spontan hin, wäre ich für ein Live-Watch-Along.
Okay. Also da stay tuned. Wir werden euch da auf jeden Fall dann bei Social Media auf dem Laufenden halten. NXT Heatwave haben wir auch noch vor der Brust. Also ganz, ganz viel, was da ansteht. Wir starten jetzt aber wirklich auch nach diesen spontanen Ankündigungen oder spontanen Teasern mit den Fragen. Und wir beginnen mit John Cena. Nämlich Romy Bodomi hat hier per Discord gefragt, was hat der John Cena Heel-Turn denn jetzt eigentlich gebracht? Und dann als Anschlussfrage, wenn ihr das nochmal neu booken dürftet, wie würdet ihr das machen? Und warum haben sie es nicht, sich nicht vorbehalten, John Cena wieder beim SummerSlam zum Face zu turnen und die Geschichte im Ring zu erzählen, anstatt davor? Also drei Fragen hier auf einmal. Die, ich sag mal, die erste und die dritte, die gehen so ein bisschen ineinander über, ne? Was hat der Cena Heel-Turn gebracht? Und warum hat man den Face-Turn vorm SummerSlam gebracht und nicht dabei zum Beispiel?
Also was er gebracht hat, ist natürlich jetzt zu sagen, ein bisschen schwierig, weil wir haben ja auch in dem letzten Podcast drüber gesprochen, es war auch viel dieser Buzz mit John Cena turned heel, ne? Also es ist immer so dieses Ding, dadurch, dass ich so grundlegendes Sportinteresse habe, bekomme ich auch mit, wenn in anderen Sportarten irgendwelche krassen Sachen passieren. Das heißt, wenn in der NBA einer 70 Punkte droppt, bekomme ich das mit. Wenn in der NFL irgendwas Heftiges passiert, aber wenn ich davon gar keine Ahnung habe, bekomme ich das mit. Und dieses John Cena Ding, gerade auch auf so Twitter und sowas alles, Leute, die mal irgendwas mit Wrestling zu tun hatten oder so ein grundlegendes Sportinteresse haben, auch bei diesem Heel-Turn zum Beispiel, das greift dann auch so NBA-Meme-Seiten oder sowas auf. Und man muss halt sagen, der Buzz war schon riesig, weil auch da immer so ein bisschen so als Gradmesser, kennt ihr vielleicht auch, man hat so Freunde, die haben mal Wrestling geguckt, die gucken es jetzt nicht mehr. John Cena Heel-Turn ist so eine Sache, wo die dich anschreiben und sagen, ach, guck mal, da ist ja das und das passiert. Dann weißt du immer, das ist so in den Mainstream eingebrochen. Und das ist natürlich immer ein großer Erfolg bei trotzdem so einem Nischenprodukt, sagen wir jetzt mal, wie Wrestling. Das bringt Augen, das bringt Aufmerksamkeit. Was es jetzt Storyline-mäßig und für die Farewell-Tour von John Cena gebracht hat, muss man sagen, relativ wenig.
Ja, das liegt natürlich auch daran, dass bestimmte Storyfäden ja nicht aufgegriffen worden sind bislang, muss man auch an der Stelle natürlich sagen. Ne? Also wir haben weder einen The Rock nochmal gesehen, wir haben auch einen Travis Scott nach WrestleMania nicht mehr gesehen, weil es da Querelen hinter den Kulissen gegeben hat. Das ist ja alles so ein bisschen lückenhaft und da sind einfach so viele Plotholes, wie man es ja so schön sagt, drin, dass der Heel-Run jetzt an sich, wie ich finde, bis auf diese Dream-Matches gegen die Babyface-Wrestler und die Momente, und ich bin da komplett bei dir, der Buzz, der Moment, der war groß, das haben wir auch an euch gemerkt, da sind auch die Zahlen auch bei uns beim Podcast nach oben geschossen. Das war was, das haben sich viele über Jahre gewünscht, das haben wir jetzt nochmal bekommen in dieser ganzen Geschichte. Der Babyface-Turn war übers Knie gebrochen und ich glaube auch, man hat den vielleicht auch ein bisschen so übers Knie gebrochen, damit du beim SummerSlam Cody ein bisschen geschützt hast, dass du dieses Respect-Match in Anführungsstrichen hast und die Leute nicht im Match gegen Cena turnen, sondern quasi Cena schon vorab turnt und sagt, ey, wir jubelt mich einfach, ist vollkommen okay, könnt ihr jetzt machen.
Ich glaube auch, dass es besser für das Match gewesen ist, dass Cena vorher geturnt ist. Jetzt Storyline-mäßig klammern wir mal aus, klar wäre das irgendwie organischer gewesen, das in einem Match zu machen zum Beispiel, aber ich glaube, es hat dem Match und wie man das Match dann schaut, doch recht gut getan, dass es jetzt so übers Knie gebrochen wurde.
Ja, weil im Endeffekt, die Leute wollten dann auch irgendwann John Cena wieder bejubeln. Die wollten nicht ihn ausbuhen auf den letzten Metern seiner Karriere, sondern die wollten ihn auch einfach mitgenießen und du genießt eben etwas positiv und nicht negativ. Also außer du bist auf Twitter unterwegs, dann ist es vielleicht anders. Aber das war eben ein Punkt. Deswegen der Heel Run trotzdem jetzt nichts, wo man sagen würde, oh mein Gott, krass, was für ein genialer Abschnitt in John Cenas Karriere, sondern ich glaube einfach, dass man das gemacht hat, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dann am Ende hat man schnell den Stecker wieder gezogen, hat gesagt, wir gehen jetzt die zweite Hälfte im Jahr, gehen wir in eine andere Richtung, haben dann auch noch die Story Brock Lesnar in der Hinterhand, die wir hier bringen können. Und auch da wäre es ja komisch gewesen, wenn John Cena nicht hier gewesen wäre und da kommt Brock Lesnar rein und er pfeift ihn. Dadurch wäre er dann wieder zu Face geturnt. Wäre auch komisch gewesen. Also, ich hätte es auch schöner gefunden, es organischer zu machen, im Match zum Beispiel. Problem ist aber, dadurch hätte wiederum ein Cody stärker in die Heel-Richtung tendiert. Wir haben ja im Vorfeld viel darüber spekuliert, dass es eventuell in diese Richtung gehen könnte. Und das gab es ja auch viele, viele Gerüchte, die offensichtlich auch gestreut worden sind. Aber anscheinend will man das ja nicht. Und dann merkst du eben auch, okay, dann stößt das halt aufeinander. Und dann ist eben Planung und Durchführung musst du dann eben entsprechend anpassen. Ich bin aber auch bei dir. Ich glaube, dass das SummerSlam-Match davon sehr profitiert hat. Das SummerSlam-Match war sehr, sehr gut. Deutlich besser als das von WrestleMania. Und stimmungsmäßig natürlich ebenfalls. Deswegen, also viel gebracht hat es jetzt in dem Sinne storymäßig nicht. Aufmerksamkeitsmäßig auf jeden Fall. Charaktermäßig, naja, sind wir, wenn wir ehrlich sind, jetzt eigentlich wieder von vorne, wenn man ehrlich ist. Also Cody ist das Clean-Cut-Babyface. John Cena ist der, kann ich das alles noch? Ich bin zu alt für diesen scheiß Ricks, John Cena. Und Brock Lesnar ist halt auch noch irgendwann mal da, wenn er mal Zeit und Bock hat. Trotzdem finde ich gerade das Storytelling um John Cena ein bisschen lahm, aber das lassen wir mal außen vor. Der RRC91 hat gefragt, glaubt ihr, Triple H hat ein Mitspracherecht in Bezug auf die hohe Anzahl an PLEs und Special Events und werden ihr Steine von TKO in den Weg gelegt, die seine Booking-Pläne über den Haufen werfen? Ist er vielleicht sogar der Hauptschuldige am Counter-Programming gegen AEW?
Ich glaube, der hat da gar kein Mitspracherecht. Da wird gesagt, die Events machen wir, die Events verkaufen wir und dann wird das so gemacht. Also, weil das ist jetzt ja auch nicht mehr so Triple H. So, ja, der wird sicherlich viele Jobs haben, aber der macht ja nicht alle Jobs, ne? Und da gibt's halt Leute, die sagen, okay, guck mal, das macht die Konkurrenz, wie können wir dagegen arbeiten? Das andere ist, wie können wir maximal Geld verdienen? Da hast du Abteilungen. Und du kümmerst dich darum, dass die Shows toll sind, die wir dir vorsetzen und Abfahrt.
Ja, sehe ich auch so. Abgesehen davon, diese monatlichen PLEs sind jetzt ja auch keine Erfindung von gestern. Ne? Das haben wir schon eine ganze Zeit lang, dass wir wirklich im monatlichen Wechsel, teilweise im dreiwöchentlichen Wechsel PLEs hatten. Wir erinnern uns auch an die geile Zeit, wo wir sogar teilweise noch schnellere Events hatten durch die strengere Trennung von Raw und SmackDown. Und die Special Events, also sprich Saturday Night's Main Event, das ist ja im Endeffekt Entgegenkommen für NBC Peacock gewesen, um den Deal noch schmackhafter zu machen. Sprich, da ging es um Geld. Und die sind zwar innerhalb des Kosmos mit drin, aber dadurch hat WWE den Preis nochmal hochtreiben können. Das heißt, Da wird Triple H nicht gesagt haben, nee, wir bieten euch einfach nur das 0815 Produkt an. Also es ging darum, möglichst hohen Preis zu erzielen mit dem, was eben da ist. Und du generierst dadurch natürlich auch noch Einnahmen über YouTube, über Merch, über Sponsoren und so weiter und so fort. Also da wird das gemacht, um möglichst viel Geld aus dem Produkt rauszubekommen. Und Triple H hat dann vor allem die Aufgabe, kreativ die ganzen Fäden übereinander zu legen. Beim Counter-Programming, wer da der Hauptverantwortliche ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich glaube, da wird niemand Nein gegen sagen, sondern ganz im Gegenteil. Da werden, glaube ich, alle Beteiligten sagen, nee, das machen wir schon sehr bewusst so. Wir sehen es jetzt bei Forbidden Door mit Heatwave, auch wenn es nicht zeitgleich ist. Es gibt ja auch die Meldungen, zum Stand jetzt ist es noch nicht bestätigt, für den September PLE. Übrigens, das wird auch schön, ne? 20. September. Wir haben letztes Mal schon geschimpft, dass immer die Shows irgendwie auf komische Tage, Ostern oder sonst irgendwas fallen. Jetzt ist es mein Geburtstag.
Ne? Also, ja, nimmst du dir mal die Zeit.
Der 21. Und
guckst mal Cena gegen Brock Lesnar.
Ja. und AEW dann auch noch obendrein. Also, Zufall ist das halt alles nicht mehr. Das macht man ganz bewusst. Das ist eine Strategie, die WWE immer gefahren ist. Auch da Geld verdienen, Konkurrenz klein halten, ohne selbst dafür groß zu investieren, weil im Endeffekt verdient WWE daran noch.
Ja.
Deswegen verantwortlich würde ich Triple H nicht alleine daran sehen, sondern alle Beteiligten, inklusive TKO, natürlich Nick Khan. Da wird man schon ein Auge drauf haben.
Und gerade was halt auch diese Zeiten angeht, dass jetzt Events auch vielleicht manchmal ein bisschen näher aneinander liegen, vielleicht SummerSlam und Clash in Paris oder sowas oder auch Mania, die halt später liegt. Diese Events werden ja auch an die Städte verkauft, ne? Und dann sagt zum Beispiel in Las Vegas, du sag mal, Ostern ist eigentlich irgendwie immer ein schwaches Wochenende bei uns, weil da sind die Familien eher zu Hause. Wie können wir das Osterwochenende irgendwie aufstocken? Ja, lasst euch jetzt ein Wrestling-Fans in die Stadt holen. Und dann sagt WWE nicht, ja, wir kommen Anfang April, sondern doof gesagt, Las Vegas sagt, ja, wir brauchen euch dann und dann, dafür zahlen wir euch und dann kommt ihr dann und dann. Ne? Da können sie nicht sagen, ja, das ist aber erst 3 Wochen nach Elimination Chamber, das ist halt egal in dem Sinne. Ne? Also nicht, dass es jetzt so war, aber jetzt als Beispiel.
Ja, deswegen, da passt aber auch eine ganz andere Frage vom Ultimate Warrior dann ganz gut zu. Der hat mich gefragt, bezüglich des letzten Wochenend-Podcasts, muss ein Aktienunternehmen maximalen Gewinn machen um jeden Preis?
Also, nee, also jetzt nein, muss es nicht um jeden Preis machen. Aber also, du hast halt auch da, die werden verschiedene Unternehmenskennzahlen haben, die sie erreichen wollen. Ne? Sei es Umsatz, sei es Gewinn, sei es Marktanteil, was auch immer, wie auch immer das gemessen wird oder was sie sich da auf die Fahne schreiben. Und diese Zahlen wollen sie erreichen. Und natürlich, wenn du dann sagst, okay, ich kann vielleicht an meine Aktionäre irgendwie mehr Gewinn ausschütten, dann wird irgendwie die Aktie interessanter, dann steigt der Aktienpreis. Also das ist ja so kleinteilig und trotzdem so groß. Also das kannst du ja gar nicht so pauschal beantworten, aber deswegen, also um jeden Preis nicht, aber du willst oder musst deine Kennzahlen erfüllen und im Optimalfall auch zum gewissen Extent übererfüllen. Ja.
Ja, muss nicht, aber sollte. So würde ich es einfach mal sagen, weil davon sind eben die Börsenkurse ganz extrem abhängig. Wenn jetzt auf einmal der Saudi-Arabien-Deal wegfallen würde, kannst du davon ausgehen, dass die Aktien von TKO erstmal um 10%, 10, 12% fallen werden, weil einfach eine riesige Einnahmequelle wegbricht. Wenn auf einmal, wenn WWE jetzt nicht den großen ESPN-Deal an Land gezogen hätte, beziehungsweise TKO natürlich, sondern vielleicht einen kleineren Deal, kleiner als der Peacock-Deal an Land gezogen hätte, wäre das auch nicht positiv gewesen. Es ist einfach nur mal so. Und es ist Kapitalismus und im Kapitalismus muss sich alles weiterdrehen. Es ist ein Problem, was ja nicht nur WWE als Entertainment-Produkt hat, sondern im Prinzip die gesamte Branche. Wir sehen es an Autofirmen, was über zig Jahrzehnte gewachsen ist und auf einmal dann, oh nein, es bricht der Umsatz bricht ein oder die Einnahmen brechen ein, der Gewinn bricht ein und schon hast du eben den Salat.
Ja. Du musst dann einfach irgendwie gucken auch, dass du zumindest dann irgendwie deinen Wert steigerst. Ne? Wenn du sagst, okay, der Gewinn ist jetzt nicht exorbitant, aber ist jetzt ja genauso wie, sagen wir, du kaufst eine Aktie für 20 Euro. Klar willst du, dass die irgendwann 30, 40, 50 Euro wert ist, ne? Und wenn du nicht nur eine Aktie hast, sondern Tausende, ist dir das umso wichtiger als großer Shareholder. Also, aber, sind wir ehrlich, das war bei WWE auch schon immer so. Nur jetzt sind wir halt nochmal in diesem wirklich TKO-Turbokapitalismus. Mach bis zum geht nicht mehr.
Ja. So ist es eben. Der Ultimate Warrior fragte noch, jetzt sind wir bei WWE NXT angelangt. Nee, warte mal, wir springen erstmal zu einer anderen Frage. Die schiebe ich gleich hinten auf, weil wenn wir gerade schon bei WWE TKO sind, gab es nochmal hier Feedback zur letzten Podcast-Episode, wo wir auch über WWE und die aktuelle Entwicklung gesprochen haben. Und da fragt er, ihr sagtet, dass WWE bzw. TKO ein Code der Weihnachtscode, darauf geben, was Podcaster und Fans erzählen, solange die Zahlen stimmen. Ist das nicht fahrlässig? Ich sehe Foren und Podcasts als eine Art Seismograph, an dem man die Stimmung und Akzeptanz ablesen kann. Fan-Dasein ist subjektiv und wenn WWE mal ins Rutschen gerät, ist das vermutlich nicht einfach zu korrigieren mit ein paar Mal Brock Lesnar rausschicken. Also, wo siehst du da die Bedeutung quasi von uns als Berichterstattern, von anderen Projekten, von Fanseiten, von Foren, von Discords und so weiter und so fort für WWE und TKO?
Es ist natürlich zu einem gewissen Extent wichtig, ne? Weil so, Leute informieren sich über das Produkt und gucken dann und dann, also, ne, dann entstehen auch Hypes oder sowas und dann irgendwie Sachen wie das Yes-Movement zum Beispiel, ne? Aber das ist halt immer ein ganz zweischneidiges Schwert, weil nur weil das viele Leute im Internet sagen, muss das nicht die Realität sein. Siehe Jey Uso zum Beispiel, ne? Jey Uso, ja, das ganze Internet hasst den, aber in jeder Halle ist der super over, ne? Und jetzt ein ganz plakatives Beispiel. Wir sind alle für Karrion Kross, das ist der geilste Typ auf Gottes grüner Erde, aber bei Raw gibt's nicht einen We Want Cross Chant und sowas, ne? Also, das ist halt immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Also, da gibt's keine absolute Lösung zu. Aber es ist ja trotzdem so, jetzt Familien, irgendwie Väter, die mit ihren Kindern da hingehen, die werden jetzt, klar gibt's natürlich auch, aber die werden jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie in Reddit-Foren oder sowas ganz krass abhängen und sagen, WWE ist aktuell super blöd oder sowas. Nur das sind die, die zu den Shows gehen, die dann da drei Karten kaufen, die für ihre zwei Kinder noch Bells kaufen, was erstmal dann natürlich die Zahlen positiv beeinflusst, weil nur weil ich sag, ja, ich guck das jetzt irgendwo auf Netflix, ja, dann habe ich halt ein Netflix-Abo. Aber es macht halt nicht den aus, der da hingeht und Geld in die Kasse spült. Ne? So ein bisschen, das ist halt so dieses zweischneidige Ding, so diese Uli Hoeneß-Aussage, also dieses, ja, hier mit irgendwie 7 Euro in der Südkurve wäre hier die Allianz Arena nicht zu finanzieren. Das ist natürlich super plakativ und du musst halt diesen Mittelweg finden zwischen Fans und Casual Mainstream Appeal. Aber ich habe das Gefühl, dass sich diese Internet-Bubble und auch wir als Podcaster irgendwie, man nimmt sich manchmal ein bisschen wichtiger, weil da häufig auch immer ein Meinungsbrei herrscht. Und da denkt man immer, das spiegelt jetzt die große Masse wieder.
Es ist ohnehin etwas, was man als Berichterstatter, und ich sage es ganz bewusst auf dieses Wort, man sollte darauf achten, dass man sich selber nicht zu ernst und zu wichtig nimmt. Wie wir sagen auch schon mal, ach guck mal, da hat hier Tony Khan auf uns gehört, zwinker, zwinker. Aber de facto ist es so, wie ich Wrestling kennengelernt habe, hinter den Kulissen so ein bisschen, das Geschäft ist ganz anders. Und meistens ist das, was du dir als Fan, als Berichterstatter, als was auch immer darunter vorstellst, was du gerne machen würdest, das ist ja immer die Frage, wie würdet ihr es besser machen? Sehr oft ist das, was du dir vorstellst, was du besser machen würdest, gar nicht möglich oder hat bestimmte Fallstricke, die du gar nicht siehst, die hinter den Kulissen sich abspielen, wo mal Politik mit reingeht, wo auch vielleicht Langzeitplanung mit reingeht, wo Verletzungsgeschichten mit reingehen und so weiter und so fort. Das weißt du sehr oft gar nicht. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass man da auch so ein bisschen in seiner Berichterstattung immer so ein bisschen humble ist, also ein bisschen bescheiden ist. Man kann das gerne sagen, ist auch vollkommen okay, das gehört auch bei uns dazu natürlich, dass man ein bisschen rumspinnt, dass man sagt, ah, verdammt, ich habe mir das gerne anders vorgestellt. Aber das ist ein ganz anderer Punkt. Ne? Man soll nicht seine Meinung über alle andere Meinungen stellen. Das ist mir da ganz wichtig. Ja. Zurück zum Punkt. Im Endeffekt sind wir sowas wie Multiplikatoren natürlich auch, ne? Das kann positiv wie negativ sein. Wird man bei WWE darauf achten, was da so online passiert? Klar achtet man darauf. Auch wenn man sagt, hier genießt das Produkt und let the Rock take you for a ride that you've never experienced before und keine Ahnung was. Man achtet trotzdem darauf, was trendet, was passiert, worüber wird in Podcasts gesprochen, was wird geretweetet, was geht da rund. Da achtet man natürlich schon drauf. Die Frage ist halt eben, wie sehr reagiert man da drauf? Das ist immer der entscheidende Punkt. Wie sehr nimmst du das dann auch für voll und wie sehr baust du das in dein Produkt ein? Und ich glaube, wenn du dich zu stark von externen Stimmen in der Durchführung eines kreativen Produkts beeinflussen lässt, dann kann es auch problematisch werden, weil du dann irgendwann so einen Meinungsbrei hast und dann hast du keine klare Linie mehr. Und am Ende brauchst du immer jemanden, der sagt, so machen wir es und nicht anders. Und das dürfen nicht die Tausende von Headlock-Hörer sein, das dürfen nicht die Millionen aus dem WWE-Universum sein, sondern im Endeffekt muss es einer sein, der die klare Vision dahinter hat, zu sagen, so ist es und nicht weiter. Weil ansonsten kriegst du keine Linie da rein. Wenn du dann springst du auch von einer Woche zur nächsten, weil sehr oft sind ja auch diese Fan-Meinungen sehr impulsiv und die wechseln auch sehr schnell und verändern sich sehr schnell. Und das ist natürlich auch eine Gefahr für so ein Gesamtprodukt. Deswegen
Thema Jey Uso.
Ja, aber deswegen immer drauf, also das, da musst du auch jemanden haben, der da so ein bisschen die Linie sieht. Ne? Ja. Und wir haben gesehen, wenn du jemanden hast wie einen Vince McMahon, der die Linie irgendwann nicht mehr gesehen hat oder zu viele Linien gesehen hat oder seine eigene Linie zu sehr gefahren ist und dann springt das halt, dann hast du ein Problem. Deswegen, ja, sollte man drauf hören, bis zu einem gewissen Maße ja, aber dann auch wiederum bis zu einem gewissen Maße nein. Weil ansonsten hast du ein Problem mit deiner eigenen Show und mit all dem, was dann daraus passieren kann. Dann hat der Ultimate Warrior noch gefragt, kommt mir das nur so vor oder sind die echten WWE-Eigengewächse von NXT irgendwie alle schablonenhaft? Leider hat er das nicht weiter ausgeführt. Siehst du das so, Kai? Schablonenhaft? Also sprich, sind alle sehr ähnlich?
Also auch da wären das natürlich irgendwie Beispiele interessant gewesen. Ich sag mal schablonenhaft insofern, dass die alle generische Entrances haben. Da gehe ich schon mal mit. Keiner davon Musik hat, die man sich irgendwie merken kann. Ich habe eher dieses Gefühl, dass man... Aber ich glaube, das ist eher so dieses klassische Wrestling-Ding, dass man wirklich irgendwie so 8 Arten von Charakteren hat und man die erstmal so grundlegend auf einen Wrestler stülpt und dann versucht, da was rauszumachen. So dieses, du bist das Monster. So, wir haben jetzt hier Josh Briggs, Oberfemi und wie heißt der neue, dieser Troy-Dingens? Der von
Jester Troy.
Ja, der von LFG, ne? So heißt das, ja. So, das sind die Monster. Dann haben wir irgendwie so ein bisschen die Highflyer-Typen. Also, es wird jeder mal in so eine Rolle gesteckt. Erstmal. Und ich glaube, dieses einzelne Sachen rausarbeiten, das dauert dann eher lang. Und vielleicht kann man dann deswegen denken, dass es so ein bisschen schablonhaft ist. Aber das hatten wir ja schon immer beim Wrestling. So, da kommen die Big Men, da sind die Techniker, da sind die, also, so, das hatten wir schon. Das war so die Charakterisierung schon bei SmackDown vs. Raw. So, bei den Spielen schon. Von daher ist schablonhaft zu einem gewissen Punkt ja, aber ich glaube, es ist normal.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich NXT, auch wenn es ein vollwertiges Produkt ist, auch immer noch so ein bisschen Spielwiese ist. Da wird auch mal probiert, da wird, glaube ich, auch mal jemand zum Heel geturnt, einfach um zu gucken, wie interagiert der mit dem Publikum oder die, wie funktioniert das, wenn man da ein anderes Gimmick draufstülpt, funktioniert es vielleicht besser, funktioniert es schlechter. Wir haben es bei einer Roxanne Perez zum Beispiel gesehen, die als Babyface angefangen hat und dann irgendwann zum Heel geturnt ist, dann zum Heel rübergegangen ist. Aber die eigentliche Progression, und das ist ja auch das, was du haben möchtest, die sollte dann bei WWE, bei Raw oder SmackDown stattfinden. Und das ist eher das, was ich kritisiere, dass da viele hochkommen, nicht ausreichend präsentiert werden früh. Und man dann gar nicht genau weiß, was kann mit denen anfangen, um diese Entwicklung quasi dann auch loszutreten. Weil im Endeffekt wachsen die Figuren, das haben wir auch beim letzten Mal gesagt, ja, anhand der Geschichten. Und das ist, glaube ich, eher das Problem.
Und gerade auch, wenn du bei NXT deine eine Rolle gefunden hast, ja, die aber vielleicht super eindimensional ist und dann gar nichts mehr passiert, dann gehst du einfach unter. Siehe so ein bisschen Carmelo Hayes zum Beispiel, der ja schon krass over war bei NXT, aber der war halt him,
ja,
und das war's. Das war bei NXT vollkommen in Ordnung, aber jetzt im Main-Roster, ja, ist da seitdem auch nichts mehr passiert.
Nee, da stach er eben auch so ein bisschen raus, sowohl im Ring als auch von der Persönlichkeit, vom Charisma. Und bei SmackDown hat er da eben tatsächlich noch Probleme, sich zu finden, auch seine Rolle zu finden. Das ist, glaube ich, auch gerade das Ding. Es geht auch nicht nur darum, was hat er gerade in Planung, aber das Problem ist ja auch, dass du dann viele Bereiche schon besetzt hast mit hochkarätigen Namen, die auch vielleicht größere Reaktionen ziehen.
Ja.
Und da dann die Storylines auch für die Kreativen zu finden, wo du dann neue Leute wieder reinsteckst, ist natürlich dann auch eine große Herausforderung. Also nicht ganz so einfach manchmal da auch, weil inzwischen hat man ja bei WWE, das muss man auch sagen, ja ein Überangebot an Talent. Ne? Man schickt dann auch viel hoch, damit man Abwechslung drin hat, aber nichtsdestotrotz ist dann da eben...
Ja? Nee, sagst du zuerst?
Nee, aber nichtsdestotrotz ist es dann auch immer schwierig, innerhalb der begrenzten Zeit, die man ja trotz der vielen Zeit auch hat, dann auch wirklich die Stories zu finden. Ich glaube, viele stellen sich das so ein bisschen videospielmäßig vor, aber es ist tatsächlich viel, viel schwieriger, als es tatsächlich ist.
Und ich glaube halt auch, dass dieser Unterschied gerade ist, so in den letzten Jahren von NXT, wir hatten halt diese heftige NXT-Zeit, wo teilweise schon gemachte, jetzt nicht fertige, aber schon gut entwickelte Charaktere da gesigned wurden, ne? Finn Balor, Kevin Owens, El Generico, Sami Zayn, dem natürlich ein stark geändert hat, aber Adam Cole, diese ganze Zeit, wo du sagst, okay, wir holen jetzt die Indie-Stars, die schon auch da war es ein großer Vorteil, die auch schon in diesen Internetforen, weil natürlich die Hardcore-Crowd, die waren da schon berühmt, die Leute hat man geholt und jetzt hast du ja wirklich dieses, okay, wir haben jetzt irgendwelche College-Athletes und die bauen wir jetzt auf. So, klar, da ist da viel, viel weniger, als wenn jetzt irgendwie ein Kevin Steen kommt, der schon 80.000 Matches geworkt hat und du schon weißt, ja gut, der und El Generico, die haben sich die Bombe um die Ohren gekloppt. Oder Adam Cole, der schon irgendwie als Teil vom Bullet Club und der Elite, keine Ahnung, wo unterwegs war. Da hatten wir natürlich auch sehr häufig diese Zeit, dass da schon, ich übertreibe jetzt, aber ja doch, also dass zumindest schon Indie-Stars rübergekommen sind.
Klar, du hast heutzutage einen viel größeren Mix an wirklich Leuten, die schon das Wrestling seit Jahren und teilweise Jahrzehnten ja wirklich betreiben und dann eben Leuten, die seit ein paar Jahren vielleicht gerade erst dabei sind, ne? Und das ist ja auch, finde ich, das Interessante gerade an dem Entwicklungsprozessen, die man da bei WWE intern durchläuft, ne? Dass du diese wilde Mischung hast, wo Leute wirklich von null anfangen und andere Leute, die schon seit Ewigkeiten dabei sind, denen du im Endeffekt auch manchmal wirklich nochmal, also die du dann auf das Produkt schleifen musst sozusagen, ne? Weil das WWE-Produkt ist natürlich ganz, ganz anders als andere Produkte. Ich finde das eigentlich sehr spannend, dass es da ist. Und klar hat man da eben diese Herausforderung dabei. Und damit leite ich dann ganz geschickt hier auf eine andere Frage über, auch vom Ultimate Warrior. Nämlich auch zu den Leuten, die jetzt von AEW wieder rübergekommen sind. Was hatten denn Aleister Black, Andrade und Miro denn jetzt von ihrem Wechsel zu WWE zurück? Waren diese zuvor zu viel WWE gebrandet, um bei AEW zu existieren? Und sind jetzt zurück in bekannten Umgebungen? Einen erneuten Wechsel kann man ja fast ausschließen. Also, das sind halt auch so drei Namen. Ich meine, die haben alle so ihre Stories und Positionen. Aber jetzt wirklich was Berauschendes ist das bis jetzt auch noch nicht, oder wie siehst du das?
Nee, also
wir erwarten viel zu viel. Dass die kommen rein und wir erwarten sofort, jetzt muss Aleister Black aber hier die krasse Rolle bekommen.
Also ich hoffe, wir sind doch alle jetzt nicht aus der Buchse gesprungen, als es hieß, die kommt zurück, wenn man jetzt ehrlich ist. Ne? Also ich weiß, oh ja, Rusev ist wieder da. Dann ist doch gut. Andrade ist wieder da. Ja, dann ist doch gut. Und jetzt auch bei einem Aleister Black so, ja, der Entrance und so ist cool. Also ich finde, das ist auch generell ein cooler Typ. Ne?
Ja.
Ich habe aber auch bei einem Aleister Black nochmal das Problem, was ich schon teilweise bei einem Bray Wyatt hatte, in 100 Mal krasser. Wie gesagt, also, man, so die Ideen, so, das ist ein richtig kreativer Mensch, das siehst du dem auch an. Nur ich finde, gerade bei einem Aleister Black bleibt noch viel weniger kleben als bei einem Bray Wyatt. Und da war es schon manchmal schwierig. Hatten wir auch schon oft genug im Podcast damals gesagt. Von daher, ja, so, sag mal, wenn die halt happy sind damit, ne, so, dann kriegen sie vielleicht einen guten Payday oder sowas. Ich habe auch schon damals in dem Podcast gesagt, ich brauche die alle drei nicht zurück, wenn ich ehrlich bin. Am ehesten würde ich noch einen Aleister Black nehmen, weil ich, wie gesagt, ich finde, der wrestelt halt cool. Also so wie es halt mir gefällt. Nicht, dass die anderen schlecht wresteln. So jetzt Miro gegen Sheamus sicherlich auch gut. So diese Meat-Matches, auch wenn die mir jetzt aktuell gar nichts geben. Ja, also generell diese Rückholaktion von Triple H. Ich habe letztens noch mal so eine Auflistung gesehen mit den Leuten, die er 2022 zurückgeholt hat, wovon jetzt von, keine Ahnung, ich nagel mich drauf fest, von 15 Leuten noch zwei da sind wieder, ne?
Ja, ja. Da wurde nochmal ordentlich durchgeklärt, ne? Aber auch da, man bookt eben auch manchmal einfach für Momente und auch für bestimmte Storylines, um da Leute reinzuschmeißen. Ja, deswegen, also ich sehe es halt auch so. Also ich glaube, dass man mit Black noch am meisten vorhat. Andrade, ich meine, der hat nie connected bei der WWE-Crowd, das muss man auch sagen. Es ist nicht das erste Mal, dass er da angekommen ist. Black war in einer blöden Position, wo man ihr damals mit Ricochet so, hier komm, geh mal rein und dann wieder raus und irgendwie haben wir nichts Richtiges mit dir vor. Miro und Rusev hat man, also Miro beziehungsweise Rusev, hat man ja schon am Anfang sehr, sehr stark dargestellt und dann haben wir irgendwann fallen lassen. Dann haben wir die League of Nations gehabt zum Beispiel, glorreich. Ich glaube, dass der durch ist, auch in der Rolle, auch beim Publikum. Ich glaube, wenn du da nicht einen ganz krassen Character-Twist entdeckst, den wir jetzt noch nicht sehen, weil mental ist er so, ja, ist da, ist in Ordnung. Der kann sich da kloppen. Ne? Aber wenn da nicht ein ganz krasser Character-Twist ist, dann bleibt er da, wo er jetzt ist. Nämlich irgendwo in der Midcard. Ist da so ein Act? Mehr halt nicht. Bei Aleister Black, da habe ich noch ein bisschen Hoffnung, ehrlich gesagt, dass man mit dem noch was anstellt. Aber auch da, das Gimmick ist eigen. Der Typ ist super vom im Ring können. Aber ich weiß nicht, ob der so 100% im WWE-Kosmos connected. In vielen Bereichen. Und da grundsätzlich bringt er alles mit, finde ich, dass man den auch in der Upper Midcard oder so einsetzt von den dreien. Aber ich sehe es gerade noch nicht, wo man da jetzt den Hebel ansetzt, dass der auch aus dieser Rolle ein bisschen rauskommt, weil auch da wieder schablonenhaft. Ne? Der bringt halt dadurch, wie er aussieht, bringt er quasi schon so festes Gimmick mit und er ist da relativ festgefahren in dem, was er ist, weil er halt eben so aussieht, wie er aussieht. Und du kannst dich auch immer sagen, so, schmieren dich jetzt jeden Tag erstmal mit Pampe zu, damit die ganzen diabolischen Tattoos und der Teufel auf deinem Rücken weg sind oder sowas, sondern das Gimmick ist quasi da schon vorgegeben und ja, mal sehen, wo es da für ihn hingeht. Aber bis jetzt hat es für die drei noch nicht viel gebracht, bin ich komplett dabei. Ja, machen wir hier weiter im Turnus. Ich gucke gerade, ich glaube, jetzt können wir langsam so Richtung AEW, WWE gehen. Da Thomas der Zweite hatte gefragt, ist WWE aktuell nicht mehr so heiß, weil AEW wieder besser geworden ist? Sonst kommt der Spruch ja immer mit vertauschten Firmennamen, Kai.
Also ich glaube, dass das eine nicht mit dem anderen zu tun hat. Also jetzt nur weil AEW wieder besser wird, ist jetzt ja, also das ist ja nicht der Grund dafür, dass das WWE-Produkt schlechter geworden ist.
Ich glaube, es geht so in der Fan-Wahrnehmung, ne?
Also klar, dann sagen vielleicht wieder, oder vielleicht Leute, die mit WWE unzufrieden sind, sagen auch, ich guck mal wieder bei AEW rein und sind da eigentlich ganz happy. Aber nur weil AEW besser wird oder WWE schlechter, wird das andere ja nicht dadurch besser. Also ja. Die laufen ja trotzdem unabhängig voneinander. Von daher, ich glaube, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ist halt vielleicht eher so ein Wahrnehmungsding, weil man dann eher bereit ist, mal zu wechseln oder mal rüberzuschauen, weil man vielleicht von Produkt A oder B gerade gelangweilt ist, schaut man sich das andere an und findet vielleicht da wieder Sachen, die man irgendwie erfrischend findet. Also, was ich auf jeden Fall, also ich unterschreibe auf jeden Fall WWE nicht mehr so heiß, AEW besser geworden, unterschreibe ich beides. Ich sehe da aber keinen kausalen Zusammenhang.
Ich auch nicht, weil ich ehrlich gesagt auch nicht glaube, dass es in diese Richtung geht, weil am Ende bestimmt in erster Linie der Marktführer, was auf dem Markt passiert. Und das ist WWE leider. Was heißt leider? Es ist WWE immer noch. Das leider streichen wir an der Stelle. Und ich glaube nicht, dass es da wirklich einen Zusammenhang gibt. Sehe ich nicht so, sondern der Zusammenhang war ja zum Beispiel auch früher, dass AEW zum Beispiel einen guten Startpunkt gehabt hat, weil WWE damals langweilig gewesen ist und stale gewesen ist. Zugleich sehe ich derzeit bei AEW nicht die, zum Beispiel auch bei den Zuschauerzahlen und bei dem Ganzen drumherum, ich sehe nicht die krass positive Entwicklung, die das unterstreichen würde, was Thomas der Zweite hier gerade suggeriert sozusagen. Und ja, das Produkt AEW ist besser, das ist gut, aber das lag, glaube ich, eher daran, dass AEW auch besser werden musste und dass man das eigene Produkt besser auf die Kette bekommen hat, ohne sich aber auch da zu stark von WWE beeinflussen zu lassen. Das ist, glaube ich, auch das Wichtige an der Sache. WWE ist nicht mehr ganz so heiß, weil die Storylines schwächer geworden sind und weil das Booking schwächer geworden ist. Und aus anderen Gründen, die wir auch schon letzte Woche angesprochen haben, deswegen ist WWE nicht mehr so heiß. Aber die sind immer noch unangefochten an der Spitze. Und da hat auch der Ultimate Warrior noch eine Frage hinterhergeschoben, nämlich WWE ist ja die größte Wrestling-Promotion der Welt. Wodurch wird diese Größe denn eigentlich gemessen? Rostergröße, Gewinn, Umsatz, Shows pro Jahr etc.? Aus ganz vielen Faktoren würde ich einfach mal sagen, Rostergröße ist egal. Da brauchst du einfach nur jemanden, der viel Geld hat. Ja. Der kann sich halt auch sein Sammelalbum zusammenstellen. Aber es geht verkaufte Tickets, finde ich ganz, ganz wichtig. Natürlich die Einnahmen, die du generierst, die Umsätze, die du generierst, Merchandise-Verkäufe, Geld ganz vorne mit dabei, Exposure ganz vorne mit dabei.
Reichweite, ne, genau. In allen Belangen. Ja.
Also der Gag daran ist, zum Beispiel Showqualität spielt da eher eine sekundäre Rolle, um das ganz mal plakativ auszudrücken. Oder? Aber ich finde, wenn du sagst, das ist die größte Wrestling-Promotion, da geht es nicht unbedingt darum, dass das sind die besten Shows veranstalten, nee. Die am besten catchen können, sondern es sind die, die halt eben die meisten Haushalte erreichen und damit das meiste Geld generieren. So würde ich es einfach mal ganz plump ausdrücken.
Also es geht ja darum, was ist die größte Wrestling-Promotion und nicht, was ist die beste Wrestling-Promotion, weil da wird es natürlich irgendwie subjektiv werden. Aber bei Größe hast du ja gewisse Kennzahlen, ne? Und auch da wieder so Reichweite gewinnen, Umsatz, Ticketverkäufe. So, klar, du kannst irgendwie das geilste Wrestling machen, wenn du aber nur 500 Tickets verkaufst und andere machen mit einer schlechteren Show aber 15.000er Hallen voll, dann bist du faktisch größer.
Ja. Auch daran anschließend, gerade an die WWE-AEW-Frage, hat der Le Ripitz per Discord gefragt, wie nehmt ihr die Entwicklung von AEW aktuell wahr? Während 2024 noch viel Content mit Negativität gegenüber veröffentlicht wurde, hatte ich den Eindruck, dass es momentan den Shift gibt. Also Busted Open Radio zum Beispiel haben ihre Art, AEW-Kritik zu äußern, durchaus geändert, um ein Beispiel zu nennen. Denkt ihr, das liegt daran, dass viele in der Bubble momentan nicht glücklich mit WWE sind oder hat sich AEW tatsächlich weiterentwickelt?
Ja, also AEW ist auf jeden Fall besser geworden innerhalb der letzten Monate. Also auch da, wenn ich auch so auf das Magazin zum Beispiel zurückschaue, es waren wirklich viele Wochen und Monate, wo ich auch das AEW-Programm unfassbar stale fand. Also auch da vielleicht die ganzen Gags auch, wo es immer war, Match, Run-In, Promo, Run-In, Match, Beatdown, Promo, Beatdown. Und am Ende war immer Jon Moxley da. Der langweiligste Mensch der Welt. Ne, ich übertreibe jetzt. Also, das war halt schon sehr, 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 sehr stale. Und allein davon so ein bisschen wegzukommen und sich weiterzuentwickeln, ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch da ist halt immer so ein bisschen dieses Problem, gerade auch als Leute, die Content raushauen. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Gerade auch so dieser AEW-Content, der dann vielleicht bei manchen Podcasts, auch gerade dieses Busted Open Radio und sowas, ne? Eric Bischoff, Bubba Ray und so, ist halt auch mal so ein bisschen, ist halt nochmal ganz anders plakativ, ne? Also würden wir jetzt unseren Podcast raushauen und wirklich sagen, Brock Lesnar ist zurück, die größte Scheiße in der WWE oder sowas.
Ja.
Sowas klickt sich immer besser, ne? Sind ja. wir mal ehrlich, ne? So, WrestleMania Main Event nach 2, das schlechteste Main Event aller Zeiten oder also so. Natürlich, weil das ist ja auch alles mit Kalkül. Und wenn wir jetzt sagen, wir reden nicht bei Headlock über ein paar tausende Klicks, sondern wir reden irgendwann über 10, 100.000, natürlich ist es besser, wenn du mit einer plakativen Headline oder mit irgendwelchen plakativen Aussagen, die dann am besten auch noch geklippt werden, weil es ja auch von Wrestling-Persönlichkeiten kommt, die nochmal für mehr Aufmerksamkeit sorgen, ist auch da immer so ein bisschen, steckt halt auch Geld hinter. Und wenn man dann sagen kann, Tony Khan, so alter Fanboy, der kriegt ja gar nichts auf die Reihe, dann geht's wieder rum, dann gucken das wieder mehr Leute, dann reden da mehr Leute drüber. Und aktuell ist es auch in diesem Podcast, so von dem was mitbekommt, ist es halt auch wieder angenehm, über WWE negativer zu berichten, weil auch das polarisiert. Da geht's halt, glaube ich, generell eher um dieses Polarisieren des Polarisierenswillens.
Ja, und außerdem, sag mal so, wenn du versuchst, eine einigermaßen objektive Berichterstattung darzustellen, dann gehört es auch dazu, dass du deine Berichterstattung an die Qualität des Produkts entsprechend anpasst. Es geht da nicht darum, also es macht ja irgendwann, machst du dich halt auch unglaubwürdig, wenn du sagst, boah, es ist alles Mist, was da produziert wird, Tony Khan, boah, boah, ne? Aber das Produkt ist de facto unterhaltsam und ist gut insgesamt oder hat sich verbessert, sondern ne, Credit where credit is due. Ganz einfach, wenn es etwas besser wird, sollte man auch besser darüber berichten. Genauso, wenn etwas schlechter wird, darf man auch darüber berichten. Sondern es geht für mich immer darum, dass es sich die Waage hält. Und ja, es ist genau das Problem, was du heute gesagt hast. Negativität klickt sich sehr oft. Zugleich ist aber Negativität eben auch etwas, womit du dir eine Zielgruppe heranzüchtest, die dir in erster Linie Negativität zurückbringt. Und das ist eben auch das, was ich eigentlich nie bei Headlock wollte, dass wir könnten auch, also ich weiß nicht, ob ich das kann, oder geschweige denn, ob das gesund für mich wäre, aber man könnte sich auch eine Viertelstunde hier hinsetzen und über irgendwelche Sachen abranten und das sagen, ja, das ist schlecht, aber das war nie mein Anspruch an das Produkt.
Also Beispiel. Auch da, das ist ja auch mal witzig, ne? Also,
ja.
Also auch gerade, wenn ich dann so überlege, irgendwie gewisse Podcasts, die ich aber mit dem Chris mache, das ist ja auch lustig, ne? Oder dieses, der legendäre Olf rantet über Nicholas ab oder sowas alles. Also, das ist ja auch alles part of the experience.
Ja.
Aber wenn ich jetzt nur Headlock machen würde und mich jedes Mal eine Stunde aufregen würde, ey, dann könnte ich auch Star Wars-Fan sein, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, dann könnte ich auch einen Star Wars-Podcast machen und sagen, wie scheiße doch alles ist.
Deswegen, ich
bin halt gar kein Freund von diesem Fan-Sein von irgendeiner Sache und dann die Sachen irgendwie abhaten, weil ich finde halt immer dieses, es gibt niemals Leute, die etwas mehr hassen als die eigenen Fans. Und das finde ich immer ein bisschen anstrengend. Wenn etwas schlecht ist, dann habe ich da auch super viel Spaß dran, meine Witze drüber zu machen, ne? Und es wird auch immer wieder Sachen geben, die einen tierisch aufregen. Und da, auch da, das sind ja auch immer so ein bisschen die legendären Sachen, die in Erinnerung bleiben. Weil, warum weiß ich noch, dass sich Olf so über Nicholas aufgeregt hat?
Weil ich mich selten über Dinge wirklich ernsthaft aufrege und die sehr nah an mich rankommen lasse. Deswegen,
also von daher, es gehört halt immer dazu, aber wenn nur das dein Anspruch ist und wenn ich jetzt jede Woche hier sitzen müsste und sage, oh, Triple H wieder macht nur seine eigenen Jungs groß und Tony Khan ist ja eh nur ein Fanboy und die Young Bucks sind sowieso kacke, ich glaube, dann hätte ich auch nach 3 Monaten keinen Bock mehr.
Ja, das ist eben auch das ganze Ding. Das kommt ja auch noch dazu. Also wir machen das ja auch, weil es uns Spaß macht, weil es unsere Leidenschaft ist und wenn man die ganze Zeit nur über die eigene Leidenschaft flucht und sagt, ich könnte alles besser machen, vielleicht mal hinterfragen, was so deine Leidenschaft ist. machen wir mal weiter. Wir haben hier noch von der Frauke, die hat schon noch geschrieben, wie unterscheiden sich eigentlich die Zielgruppen von AEW und WWE? Und da muss ich sagen, ich glaube, dass also ein ganz wichtiger Punkt ist, bei AEW-Fans wollen viel Wrestling, gutes Wrestling, denen geht es sehr stark um das In-Ring-Produkt, während ich glaube, dass WWE-Fans eher Richtung etwas einfachere Unterhaltung gehen, Story-Entwicklung gehen und vor allem große Charaktere gehen. Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube auch. Also bei AEW steht halt das Wrestling sehr im Vordergrund, ne? Also, und die haben ja trotzdem auch teilweise geile Character-Stories oder wie man heutzutage sagt, auch so Redemption-Arcs, ne? So diese Hangman-Page-Story, Brian Danielson, der nochmal Champion wird, Swerve, mit dem man mitgeht.
Timeless Tony Storm zum Beispiel, auch Charakterentwicklung, ne?
Und WWE hat häufig diese großen Momente, ne? Also jetzt dieses, klar, Cody Rhodes finished the story, aber so dieses, wo du sagst, okay, da stehen sich jetzt zwei gegenüber, die gucken sich an, das ist episch. Also so dieses für den großen Moment, für dieses Larger-than-Life, Superstar-Mainstream-Dingen. Weil, und da kann man sich, glaube ich, einfach so ein bisschen auch den Geschmack raussuchen, weil klar, also blöd gesagt, ist immer dieses, ja, AEW ist für diese Hardcore-Wrestling-Fans, wenn man sich die Card anguckt, und WWE ist mehr so das Familienprodukt. Und da muss man einfach rauspicken, was einem gefällt. Weil wenn ich auch so bei mir gucke, ich gucke ganz oft Wrestling nicht wegen des Wrestlings, sondern wegen dem Drumherum und den Geschichten, die auch im Match erzählt werden. Aber auch da, deswegen mache ich da mal einen Gags drüber, ey, ich könnte mit dem Kopf gegen die Wand springen, wenn ich 30 Minuten Time Limit Draw sehe. Ne? Das ist halt nicht meins.
Eben, also das ist eben was ich auch schon sehr oft gesagt habe. Wrestling als Oberbegriff ist halt eben eine Kunstform, die du auslegen kannst, wie es dir eigentlich passt. Und wir sehen an Produkten wie AEW und WWE sehr stark, welche Möglichkeiten es gibt. Ich finde, das sind zwei vollkommen verschiedene Geschichten. Und deswegen ist dieser Vergleich auch immer so schwierig. Ja, es ist beides Wrestling, aber mit vollkommen verschiedenen Philosophien und Maximen dahinter auch. Ne? Das eine viel In-Ring betonter, auch gewisser Art und Weise erwachsener, das andere viel mainstreamiger, viel mehr auf Popkultur ausgerichtet als das andere. Auch für den schnellen Genuss nebenbei, sage ich mal ganz ehrlich. Also ich merke halt immer bei mir zum Beispiel, wenn du mich fragen würdest, was schaust du dir, um zu entspannen, schaue ich WWE. Weil ich kann WWE, da kann ich besser bei abschalten, weil einfach nicht so viel passiert. Auch im Ring passiert nicht so viel. Es ist nicht so schnell, es ist nicht so intensiv sehr oft. Sondern man kann das auch unterwegs nebenbei gut verfolgen, während AEW dann auf einmal dir 15-20 Minuten Matches auch in den Weeklies reinballert, wo du am Ball bleiben musst. Und ich glaube, das ist auch was nicht nur die Zielgruppen auszeichnet, sondern eben auch die Rezeption dahinter. Es sind vollkommen verschiedene Ansätze, die dafür auch sorgen, wie du das gesamte Produkt wahrnimmst und wie du es aufnimmst. Und das ist, finde ich, auch einen ganz wichtigen Punkt dahinter.
Und das Sache ist ja auch dabei, ist halt auch so dieses, weil natürlich kann man dann sagen so, ach ja, aber AEW, das ist ja viel anspruchsvoller. Das ist so, weil da musst du ja am Ball bleiben. Aber ich habe zum Beispiel auch dieses Ding, manche Sachen ermüden mich auch. Oder um es hart zu sagen, manche Sachen würden mich auch langweilen, weil ich brauche auch nicht jede Woche 24 Minuten Matches. Also, das ist halt auch, also, ich hätte auch mal gern eher so dieses, ich mag halt auch mal gut und gerne so eine 20 Minuten Promo Wortwechsel, was auch hin und her geht. Jetzt nicht so dieses langweilige, oh, ich bin jetzt wieder gut und dann bin ich wieder böse, was wir jetzt bei John Cena manchmal hatten, ne? Das war am Anfang spektakulär, danach aber am Ende auch nicht. Aber ich habe halt eher dieses Ding, ich möchte jetzt wissen, wie die beiden miteinander agieren, bevor sie sich aufs Maul hauen.
Ja. Ich springe mal zur nächsten Frage weiter, nämlich auch von Frauke, die hat geschrieben hier, was könnte WWE von AEW lernen? Das finde ich sehr schwierig gesagt. Was kann man da lernen? Ne? Klar, ich glaube, bevor man erst profitieren kann, ist natürlich von den Talenten, wie man bestimmte Leute darstellt, welche Freiheiten man denen vielleicht auch hier und da gibt. Das ist, glaube ich, was man schon lernen kann. Ich habe überlegt, ob man was bei der Inszenierung, gerade auch während Corona und während Covid von Interviews und sowas, ob man da auch Dinge übernommen hat und gelernt hat.
Also was ich auf jeden Fall mitnehmen würde oder was ich sehr positiv sehe an AEW ist, dass man nicht davor zurückschreckt, gewisse Summen auch an Geld oder Manpower zu investieren, um eine Sache einfach auf dem oder besser zu machen, ohne einen geldwerten Vorteil daraus zu ziehen. Weil dadurch, dass Bryan Danielson zu Final Countdown rauskommt, da machst du keine Kohle mit, sondern du verlierst Kohle damit, effektiv, weil du die Rechte kaufen musst. Aber du kreierst einen geilen Moment, was halt bleibt, weil es passt, weil es Emotionen weckt. Dass CM Punk zu Misera Cantan, rausgekommen ist. Dadurch wächst du Emotionen. Dass du die Guns einfach einmal zu Many Man von 50 Cent rauskommen lässt. Also, dass du die Rechte für Jungle Boy gekauft hast an dem Lied, ne? Solche Sachen, finde ich, sind ganz wichtig. Dass du nicht immer alles dem Gewinn unterordnen musst, sondern auch, weil auch da ist das eine Art Wertschätzung für die Fans.
Ja, aber ist es da nicht vielleicht auch so ein bisschen in dem Sinne, dass man bei WWE vielleicht auch manchmal, man hat ja auch Special Themes schon mal gehabt, ne, das darf man nicht vergessen, aber ich glaube, bei AEW spielt man auch ganz bewusst damit dem Wissen, dass man viele ältere Wrestling-Fans auch hat, die die Wege der Wrestler, Wrestlerinnen mitgegangen sind und die verstehen dann diese Anspielungen, ne? Also, ich sag nur Wembley Stadium vor einigen Jahren, wo wir nebeneinander standen und ich mega abgegangen bin, als bei Stings Entrance Seek and Destroy kam und du halt so, hä?
Ich hab halt Sting nie, ich hab nicht ein Sting-Match gesehen. Also das hängt ja nicht damit zusammen, dass ich nicht mitgegangen bin, sondern so, ich hab den nicht gesehen, den Mann, ne? Ich hab keinen einzigen Entrance von dem gesehen.
Das meine ich halt, ne? Das meine ich halt. Und ich glaube, bei WWE sagt man ja gut, wir zielen gar nicht mehr so auf diese Hardcore-Fans ab, sondern wir zielen halt dann eher auf die.
Das Problem ist aber, dass du bei der WWE eher so dieses, damit ist dieses Programm gefahren, wir machen das komplett zu unserem Produkt.
Ja, ja.
So, Walter ist nicht mehr Walter, Walter ist Gunther. Weil der ist jetzt hier, sollte der irgendwann gehen, kann der den Namen nicht mitnehmen. Das ist unser Produkt. So ein bisschen dieses Ding, was du ganz oft hast. So, auch diese Themes, die mal Hit und Miss waren, aber trotzdem prinzipiell besser, diese CFO-Dollar-Sign, wie auch immer. Das waren ja trotzdem bessere Themes, dass wir jetzt auch davon weggehen, weil die sind nicht mehr unser Partner, wir haben Death Rebel, die machen jetzt die Musik. Das ist so dieses Knallharte, das ist komplett unser Produkt.
Ja.
Dass du diese Sachen nicht mehr mitnimmst, weil du sagst, sollte XY uns verlassen, hat er hier, kann er von nichts profitieren, was er vorher hatte. Und das sind ja effektiv Verschlimmbesserungen, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Also, ja, dieses Gunther-Walter-Ding, okay, ist gut, ist durch mittlerweile, habe ich mich dran gewöhnt, ne? Das Team ist trotzdem Müll, ne? Und solche Sachen, ist jetzt ja nicht, dass man sagt, man kennt das aus den Indies oder so. Nee, der hat ja schon bei WWE mit dem Theme gecashed.
Das stimmt, ja.
Solche Sachen meine ich, ne? Jetzt, Becky Lynch ist offensichtlich schlechter geworden. Also.
Theme.
Ja. Ja, auch im Ring ein bisschen. Aber egal. Nee, Match gegen Lara war gut. Nee, aber, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, dass man vielleicht auch mal da nicht alles dem eigenen Produkt oder der Gewinnmaximierung unterordnet, sondern auch da vielleicht mal merkt, ja, es ist vielleicht nicht gut, wenn wir unseren Wrestlern einfach Themes aus der Retorte geben.
Ich glaube, was man tatsächlich ein bisschen gelernt hat wieder, was aber jetzt auch keine neue Lehre ist, weil wir dürfen nicht vergessen, AEW halt auch jetzt, es gab Wrestling auch schon vor AEW und sowas, also von daher, was ich zum Beispiel jetzt mir auch wieder rausnehmen würde, was man vielleicht wieder ein bisschen gemerkt hat, was wichtig ist, ist, dass man den Leuten, gerade die es können, mehr Freiheiten wieder gibt, gerade am Mikrofon, dass nicht alles so durchgeskriptet ist, sondern dass man mehr vielleicht auch diese Details im Hintergrund bei WWE mit eingebaut hat über die ganze Zeit, ne, so, ja, guck mal, hier vorne wird eine Promo gehalten und da hinten im Hintergrund passiert noch irgendwas. Das waren oft auch so Hinweise, die AEW häufiger mal eingesetzt hat. Jetzt aktuell bin ich ganz ehrlich, wenn du sagen würdest, schau dir das AEW-Produkt an, was kann WWE davon lernen? Tue ich mich extrem schwer mit da was zu sagen, weil die beiden Produkte so weit auseinander sind. Was soll ich denn da jetzt sagen? Ich gehe davon aus, dass WWE nicht möchte, dass man den Fokus so auf Wrestling setzt. Man möchte da auch nicht Morddrohungen und Mordanschläge jede Folge haben. Ich glaube, man möchte auch nicht so polarisieren, wie AEW das immer wieder tut. Und auch nicht so die Grenzen ausloten, weil es sich zum Produkt passt. Ich glaube, es sind Details, die hier den Unterschied machen, die dann sich vielleicht WWE noch abschaut oder sich inspirieren lässt. Aber so die großen Punkte, ich glaube, dafür sind die Produkte inzwischen zu weit auseinander, als dass man sagen könnte, so, diese Scheibe muss ich jetzt WWE von AEW abschneiden.
Ja.
Deswegen.
Außer Themes.
Ja. Ne? Apropos polarisieren. Der Leripiz hat gefragt, denkt ihr, dass Tony Khans Booking polarisiert? Vieles entspricht nicht dem, was man klassisch vom Wrestling erwarten müsste. Zum Beispiel Mox Booking nach All In, was unter Fans durchaus gespalten aufgenommen wird. Wie seht ihr das?
Ja, auch da, also klar, polarisiert. Tony Khan aber auch eine perfekte Person, um in allen Arten drüber zu reden. Sei es loben, sei es drüber lustig machen, sei es drüber herziehen. Hatten wir schon alles in verschiedensten Podcasts gehört, gesehen.
Ja, und auch da, es ist ja auch nicht verkehrt zu polarisieren, ne? Weil das bedeutet ja auch, dass du neue Dinge probierst, dass du da, natürlich, wenn du neue Dinge probierst oder andere Dinge probierst, dann eckst du natürlich hier und da mal an. Und manchmal machst du auch Fehler dabei, ganz klar. Und manchmal sind Sachen da auch einfach Kacke. Das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen. Aber ich sehe das, wenn es nicht komplett in ein Extrem übergeht, sehe ich das nicht als was Negatives an, sondern du musst auch in einer gewissen Art und Weise polarisieren, damit du gerade auch ein Produkt anbieten kannst, was sich entwickelt, was anders ist. Du willst doch kein 0815-Produkt sein, was im Prinzip nur kleiner ist als WWE, aber eigentlich genau dasselbe. Das kann es ja nicht sein, sondern du musst ja was haben, wodurch du dich herausstellst. Und das natürlich dann manche Leute sagen, ah, ich find's nicht so geil, dass Kyle Fletcher Dustin Rhodes den Schraubenzieher ins Knie gerammt hat. Ich find's nicht so geil, dass Bryan Danielson mit einer Tüte ermordet worden ist. Ermordet in Anführungsstrichen. Klar geht man da oft drüber. Aber am Ende vom Tag muss man daraus halt dann die Lehren ziehen. Mache ich das häufiger? Mache ich das seltener? Wie waren die Reaktionen darauf? Aber ich glaube, das Schlimmste ist doch, wenn du einfach nur das machst, was alle anderen wollen und alle anderen sagen so, ja, war halt okay, ne? Weil da spricht keiner über dich und dann wächst du auch nicht. Dann bist du halt einer von vielen und bist irgendwann einfach langweilig. So, willst du noch was dazu sagen?
Nee, unterschreibe ich.
Okay. Piper's Pit hat uns eine Mail geschrieben mit einem kleinen längeren Text. Nämlich, hallo zusammen, wie geht's euch? Also ich glaube, das ist die allererste Frage hier, die ich bei Headlock stelle. Und die lautet, hätte Tony Khan damals anstatt AEW, also All Elite Wrestling, einfach All European Wrestling gegründet, hätte das funktioniert? Also wenn ein Milliardärssohn eine Wrestling-Promotion im großen Stil in Europa aufbauen würde, könnte das klappen? Frage für einen Freund. Kai, glaubst du, das klappt?
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dafür ist auch Europa, dafür ist Europa viel zu klein, was die Fanbases angeht. Weil auch da, Wrestling ist immer noch Nische und Wrestling wird auch immer Nische bleiben, sage ich jetzt einfach mal ganz plakativ. Und in Europa ist es ja noch klar, also weil wir haben ja sogar gute Promotions in Deutschland, in UK oder sowas überall, ne, mit Progress, OVW war ja eine Zeit lang so der heißeste Scheiß, ne, ich weiß noch, diese ganzen Trailer, die sie rausgehauen da haben, da mit Will Ospreay, David Starr, Will Ospreay, Walter und sowas, alles. Mhm. Natürlich steckte da kein Milliardär hinter, der das so und so aufziehen konnte, aber in Amerika hast du trotzdem nochmal eine ganz andere Basis, sei es auch durch, also Ring of Honor ist ja da die Indie-Promotion, die trotzdem recht groß ist und sowas alles. Also da hast du ganz andere Infrastrukturen, um so eine Liga zu gründen. Man sieht ja trotzdem jetzt, es ist ja nicht, dass jetzt AEW jetzt riesig geworden ist und jetzt auf einem Level mit WWE ist, obwohl da so viel Geld hintersteckt. Mhm. Dann, so, die haben sich gut etabliert, also die haben sich sehr gut etabliert natürlich. Aber jetzt auch mit so einer europäischen Liga, also ich glaube, das hätte auf gar keinen Fall funktioniert, weil dafür das auch alles viel zu zerstreut ist und sowas.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil im Endeffekt, wodurch verdienen Wrestling-Promotions heutzutage ihr Geld? Durch Medienrechte. Und es gibt ja nicht einen großen TV-Streaming-Dienst, der in ganz Europa verfügbar ist. Klar, man könnte sowas wie Netflix angehen, aber Netflix wird auch nicht sagen, ja, wir nehmen jetzt eine neue Promotion für so und so viel in allen unseren europäischen Ländern unter Vertrag. Das ist nicht ganz so einfach. Gerade auch, wenn wir dann noch ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Auch die Struktur der Länder hier ist ja sehr unterschiedlich, wie groß Wrestling auch ist. Ne? Wir haben Deutschland und UK angesprochen, wo es UK ist Wrestling groß, Deutschland ist es mittelklein, guck dir die Einschaltquoten an, ne, von TV, guck dir die Aufrufzahlen von Leuten wie uns an im Vergleich zu amerikanischen Portalen, das ist halt eine ganz andere Welt im Endeffekt, ne. Da hast du halt eben und dann wird's halt immer kleiner, ne, da hast du vielleicht Frankreich noch und dann hast du vielleicht noch sowas wie Spanien und dann wird's halt noch kleiner und so da ein konstantes Produkt aufzubauen und zu vermarkten. Selbst wenn du die großen Stars hast, ich glaube, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, wenn du halt eben vielleicht die Bucks mit dabei hast, wenn du einen Cody Rhodes mit dabei gehabt hast, wie bei AEW zu Beginn, Kenny Omega, kannst du da vielleicht über die Dörfer ziehen und damit gutes Geld verdienen? Ja, aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, quasi ganz Europa unter einen Hut zu bekommen und überall zu bespielen und überall dich breit zu machen. Das hat bis, das schafft ja WWE auch noch nicht mal bei seinen Touren.
Ja, also du siehst ja auch jetzt gerade auch so, klar, du hast dann die größeren Events, sowas wie Berlin, Frankreich oder sowas, alles klar, da fahren sie natürlich überall hin. Ich sag mal, wenn jetzt, wie gesagt, Clash ist, dann überleg ja auch ich, oh ja, fahre ich da vielleicht aus Deutschland hin. Italiener fahren da vielleicht hin oder sowas alles, ne? Also irgendwelche Raw und Smackdowns, die in UK waren, so, dann sitze ich da, ich bin jetzt der Deutsche, der gerade in London sitzt, neben mir sitzt ein Italiener und rechts von mir saß der Franzose. Ne? Das hast du natürlich nicht, wenn du einfach so eine Liga hast, weil da gibt es ja gar nicht diesen Grund zu sagen, ich fliege jetzt einmal hier durch die Länder oder sowas, um die WWE zu sehen. Und dann wird man sagen, ja, vielleicht kommen sie mal zu mir, vielleicht auch nicht. Ne? Also deswegen mit so einer neuen All-European Wrestling Liga, ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte.
Also ich finde die Idee total spannend und das ist ein total spannendes Szenario, aber wir sehen jetzt zum Beispiel auch aktuell, wie schwer sich WWE mit NXT Europe tut. Und
ja, was ja schon auf Eis liegt.
Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es ja schon zu viel Mal auf Eis jetzt inzwischen, zweite Mal, dritte Mal.
Ja, irgendwie so. Und dann, aber es kommt ja auch nie offiziell wieder auf. Es kommt ja immer durch Gerüchte wieder auf, ne? Also
ja, es ist einmal offiziell aufgekommen, ne? Und danach war es dann erstmal wieder weg.
Ja. Ganz am Anfang, aber jetzt diese letzten zwei, drei Male, wo man sagt, so, oh, jetzt geht's wieder los. Es hat ja nie WWE gesagt, jetzt geht's wieder los. Das ja. meine ich damit.
Deswegen, das ist schon schwierig und ich glaube halt auch, man hat hier so eine europaweite Promotion zu starten. Klar, hilft da das Geld für, aber kriegst du das Geld am Ende auch wieder rein? Und da ist eben die Frage, ob man da was Nachhaltiges aufbauen kann. Und ich glaube, das ist in den USA sehr, sehr, sehr viel leichter, auch weil da Wrestling viel mehr in der Popkultur mit drin ist, als in den verschiedenen Nationen, die wir jetzt hier haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Wrestling gehört sehr, sehr stark zu dem Unterhaltungsfaktor innerhalb der USA, während es hier halt eher so ist, was, das ist doch das, wo die nackten Leute sich da so tun, als wenn sie catchen würden und so kloppen würden und die sich vorher einölen und sowas. Ja. Und das hast du halt in vielen Ländern, ne? Also ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, das wird ja wahrscheinlich auch genauso sein. Aber egal, ja. Wir machen weiter ja mit den Fragen. Wir haben so ein paar, ich habe noch eine mit, ich muss gerade ganz kurz schauen hier. Weil dann würde ich tatsächlich, wir haben so ein paar McMahon-Hogan-Fragen. Also erstmal so eine persönliche Frage. Der Showstopper hat gefragt, nachdem er kürzlich Hulk Hogan von uns gegangen ist, wollte ich euch einmal fragen, welcher Tod eines Wrestlers euch persönlich am meisten mitgenommen hat. Und was denkt ihr, von wem hätte man viel zu erwarten gehabt, wenn er nicht so früh gestorben wäre?
Also was mich wirklich mitgenommen hat, war zum einen bei der WXW Absolute Andy.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr krass. Und bei WWE war es Bray Wyatt. Weil das so dieses Ding war, ey, der war irgendwie noch super jung mit seinen Mitte, Ende 30. Ja, das waren jetzt so die zwei Tode, die mich wirklich so am meisten geschockt haben, ja. Muss ich sagen.
Klar, persönliche Nähe, drei von den WXW-Urgesteinen, Carsten Beck, Bad Bones, John Klinger, Absolute Andy. Kriege ich auch direkt wieder ein Kloß im Hals, wenn ich darüber rede. Ich denke da auch wirklich häufig dran, weil es oft in meiner Timeline aufpoppt oder wegen irgendwelchen Geschichten, die man da erlebt hat in der Zeit. Und ich werde auch nicht die Abschiedsfeier, die Hall of Fame-Aufnahme von Absolute Andy vergessen bei der WXW damals. Das war wirklich auch, ja, gemeinsame Trauerbewältigung. Ich glaube, so kann man es am ehesten sagen. Die auf jeden Fall, jetzt von denen, die weiter weg sind, in dem Sinne, die man nicht persönlich kennengelernt hat, Owen Hart ist bei mir da ganz vorne mit dabei. Eddie Guerrero, jemand, der dabei ist. Bray Wyatt, einfach auch, weil die Leute so früh gestorben sind. Ich bin immer da auch. Das klingt so schlimm, aber ich bin bei sowas auch immer ein bisschen pragmatisch. Ne? Wenn jemand 70 gewesen ist, dann hat er sein Leben gelebt. Wenn jemand 30, 35, noch nicht mal 40 wird, dann ist es halt einfach viel zu früh. Dann hat er andere Dinge, um die er sich eigentlich in der Zeit kümmern sollte. Und wenn ich mir überlege, ich bin jetzt 46, ich werde jetzt 46, ne? Also ich überlege, ich bin auf einmal, wer ist auf einmal weg? Habt ihr nichts mehr zu hören hier?
Ja, ja schlecht.
Und das sind auch dann so Namen, wo ich mir denke, die hätten auch dem Wrestling noch viel mehr geben können. Und einen Owen Hart, einen Eddie Guerrero und Bray Wyatt sind da so die ersten drei Namen, die mir da einfallen.
Ja, also bei mir ist es auch direkt, wo es dann darum ging, wer hat dem Wrestling noch viel gegeben. Bei mir war auch der erste Name, der in den Kopf kommt, dann direkt Eddie gewesen.
Ja, deswegen. Und dann auch nochmal hier die Frage von, Moment, wer war es? Es war der Ultimate Warrior, der fragt auch hier, hoffentlich ist das nicht pietätlos. Sollte Vince McMahon schuldig gesprochen werden, beziehungsweise alle Vorwürfe wahr sein und dieser dann irgendwann sterben, wie wird, sollte die Wrestling-Welt da reagieren? Das ist ja ähnlich wie Hulk Hogan. Ich schließe das einfach ganz, also ich sage das ganz kurz, man sollte differenziert damit umgehen, weil ich glaube, dass du da sowohl die Stärken als auch die Schwächen auch in der Berichterstattung, und das ist immer das, was ich dann zuerst sehe, rausstellen solltest. Was hat er Positives bewirkt, was hat er Negatives bewirkt, und du solltest beides ganz klar darstellen. Und da sollte man dann auch nicht nur die rosarote Brille aufsetzen, sondern sollte auch bestimmte Dinge kritisch sehen, weil bei Vince McMahon noch stärker als bei Hulk Hogan zum Beispiel geht ja das, also das ist ja im Endeffekt dieselbe Person, die da schlimme Sachen Backstage getan hat. Ich glaube, davon kann man ausgehen. Nicht alles, was jetzt da, ich gehe davon aus, dass nicht alles, was ihm vorgeworfen wird im aktuellen Fall, auch dafür zu führen wird, dass er da schuldig gesprochen wird. Aber wir wissen auch um viele Dinge, die Backstage passiert sind, in denen Vince McMahon menschlich auch einfach daneben geschlagen hat. Und darüber sollte man dann auch sprechen dürfen, dass er auch mit seiner Art und Weise vielen Menschen einfach geschadet hat. Und das darf man auch ansprechen, wenn ein Mensch irgendwann stirbt. Und bei McMahon ist es auch noch so, der ist jetzt auch alt genug irgendwann. Es wird uns in den nächsten Jahren ereilen, dass Vince McMahon von uns gehen wird, das ist ganz klar. Und da muss man dann eben auch differenziert die ganze Geschichte entsprechend aufbereiten. Ja. Das ist mein ganz nüchterner Anspruch an die ganze Geschichte. Und man kann sagen, danke McMahon, danke Vince McMahon dafür, dass du uns zum Wrestling gebracht hast mit der WWF. Das darf man total sagen, klar. Man muss aber dann auch vielleicht einen Aber dahinter schieben oder muss eben sagen, gut, ich trenne das für mich. Und das ist auch vollkommen okay, wenn man die Kindheitserinnerung bewahren möchte. Es ist vollkommen okay, wenn man sagt, ich möchte diese negativen Sachen nicht an mich ranlassen. Kann ich verstehen. Das muss jeder für sich selber empfinden und muss jeder für sein eigenes Moralverständnis für sich aufführen. Ich kann das nicht, aber das ist eben jedermanns und jeder Frau's eigenes Empfinden, und das möchte ich da auch niemandem vorschreiben.
Kann ich mir nur anschließen. Also ich sehe es genauso.
Es ist halt wirklich eine schwierige Kiste, ne? Eben weil es ist ein bisschen pietätlos, es ist ein bisschen persönlich natürlich auch, es ist viel Moralverständnis dabei, und deswegen gibt's da keine Allzweckantwort in irgendeiner Art und Weise, und ja, macht es natürlich auch schwierig, darüber zu diskutieren. Ich weiß auch, dass manche Leute bei Hulk Hogan, bei Hulk Hogan gehen auch die Meinungen so auseinander, und das wird
komplett, also auch da sein. Es gab ja auch Leute, die waren super schockiert, die waren super traurig oder sowas, und der ist ganz blöd. Also ich war da jetzt ja auch bei keinem Hulk Hogan Podcast dabei, weil gut, ich bin jetzt auch nicht so, der hat mir jetzt auch in dem Sinne nichts, mir persönlich nichts bedeutet, weil ich dafür einfach auch zu jung bin.
Klar.
Ich weiß natürlich, was er fürs Wrestling geleistet hat, aber auch da hatte ich den Fall, dass mir ganz oft irgendwie so mein Bruder und andere Kollegen haben mir dann geschrieben, so, oh, hier, guck mal, wie schade, Vince, Hulk Hogan ist tot, weil sie auch gar nichts mit Hulk Hogan zu tun haben, ne? Die wissen jetzt auch vielleicht gar nicht, was hat er so alles Schlechtes gemacht. Und auch so, ja, guck mal, das ist ja schade, wo ich auch noch zurückgeschrieben habe, so, ja, das ist immer schade, wenn ein Mensch stirbt. Ich bin aber nicht, jetzt, dass ich sage, ich bin jetzt niedergeschlagen, weil ich kann halt die Person, die hinter Hulk Hogan steht, nicht leiden. Und das ist dann eben meine Meinung. Und nur wenn dann jemand sagt, oh, ich bin aber traurig, weil der hat mir so viel gegeben, ist das genauso in Ordnung. Das ist, da muss wirklich jeder Einzelne für sich seine Entscheidung treffen. Und ungefähr so wird es auch bei Vince McMahon sein, wo ich sage, mit dem hatte ich deutlich mehr zu tun. Ne? Und
ja,
der hat auch wirklich auch für viele witzige Momente gesorgt und sowas alles. Trotzdem mit all dem, was da genannt wird. Und ne, wie gesagt, Verurteilung steht aus, wie das, was, wie, wo gelöst wird. Aber auch da sage ich, die Person, die mir da präsentiert wird oder die ich durch diese Infos kennengelernt habe, die kann ich auch nicht leiden.
Auch das ist vollkommen okay. Also ja, es ist immer einfach so, da darf sich jeder seine eigene Meinung bilden, und in der Berichterstattung geht es mir darum, dass man das dann eben differenziert wahrnimmt, dass man das nicht weder zu positiv noch zu negativ, sondern einfach, dass du eine gute Balance zwischen all dem findest, was dann da stattgefunden hat. Und wir werden sehen, wie das dann alles ablaufen wird. So, jetzt sind wir bei wir haben so ein paar kürzere Fragen, so ein paar Grundsatzfragen. Lass mal gerade gucken. Das sind so kleinere Geschichten. Wir haben hier noch die Frage, welcher Wrestler, Wrestlerin sind für euch die größten Gewinner der Triple H-Ära, die unter dem alten Regime heute vielleicht keine Rolle gespielt hätten? Größter Gewinner? Cody, Gunther sind so meine Namen.
Also mit CM Punk, weil er effektiv noch nicht da wäre.
Stimmt, ja.
Muss ich natürlich noch nennen. Und Drew McIntyre würde ich auch auf jeden Fall nennen. Allein, weil er jetzt eine ganz andere Persönlichkeit zeigen kann und nicht mehr der lustige Schwertmann ist, den wir alle so gehasst haben.
Was ist mit dem Austin Theory? Ist der vielleicht für dich ein Verlierer?
Der ist ein großer Verlierer. Ja, das auf jeden Fall. den würde ich auf jeden Fall nehmen. Ja, Verlierer ist halt so ein bisschen schwierig, weil wir auch lange in so einer Halb-Halb-Phase waren, ne?
Ja, ja.
Wo man so, ja, ich weiß gar nicht, wer jetzt noch irgendwie groß dabei war und wer dann irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ist auch ein Omis vielleicht ein Verlierer?
Ist halt die Frage, ne? Ich glaube auch, dass man das bis zum Moment den gerne häufiger eingesetzt hätte, weil der so Attraktionen noch aus Andre the Giant Zeiten kannte. Und das ist ja was ich hier ganz unterhaltsam finde, weil auch ein Undertaker spricht ähnlich über einen Omis, wie das einen Vince McMahon tun würde und zieht auch diesen Andre the Giant Vergleich da an der Stelle ran.
Ja, also haben ja auch, also ich glaube, die haben auch recht ähnliche Ansichten, was sowas angeht und was auch gerade so das Wrestling-Business angeht, von daher. Aber Gewinner, die du genannt hast, auf jeden Fall Cody, Gunther sind wirklich so mit Platz 1. Auch eine Rhea und eine Liv Morgan sollte man da nehmen. Ich sag mal, eine Rhea auch schon vorher, aber ist halt einfach noch mal viel größer geworden. Auch eine Liv Morgan. Ich glaube, das sind so auf jeden Fall die Gewinner.
Ja, lass ich einfach mal so stehen. Hier gibt's auch eine philosophische Frage, nämlich auch vom Ultimate Warrior. Nämlich, können wir mal gerne mal alle diskutieren? Ihr kennt vielleicht die Wrestling Rules for Dummies bei Lance Storm. Und eine besagt, Champions don't lose matches. Also Champions verlieren keine Matches. Auch keine, außer sie werden in einem Non-Title-Match besiegt, was direkt zu einem Titelmatch führt. Aber grundsätzlich sollten Champions quasi nicht verlieren. Wie siehst du das?
Also, wir haben es ja auch ganz häufig, dass Champions nicht verlieren. Ne? Also es ist wirklich so dieses Eingriffe, Refe abgelenkt, dieses klassische Booking heutzutage. Ja, der hat verloren, aber eigentlich hat er gar nicht verloren, weil vorher hat er den schon bis 10 gepinnt, aber der Ref war gerade ausgenockt oder sowas alles. Ne? Oder er hat irgendwie dann nicht clean verloren, weil da war ein Fuß auf dem Seil und Robrick wurde nicht gesehen oder sowas. Grundlegend würde ich da mitgehen. Aber das Wrestling hat ja seine Mittel und Wege gefunden im Laufe der Jahre, um das zu umgehen.
Ja, ich glaube, man muss auch gerade in der heutigen Zeit Champions mit viel Fingerspitzengefühl anfassen. Ich finde es zum Beispiel auch nicht gut, wenn man Champions zu oft antreten lässt. Ich bin natürlich aus der Meinung, dass wenn jemanden, gerade die Großen, die Hauptgürtel hat, dass man die eher seltener antreten lassen sollte, damit es sich A, besonders anfühlt und B, damit man sie eben auch so ein bisschen protecten kann und damit man auch eine gewisse Unvorhersehbarkeit mit reinbringt. Deswegen gehe ich da durchaus mit und ich bin auch durchaus jemand, der gerade von Lance Storm, was seine Meinung hält und was seine Wrestling-Philosophie angeht, sehr viel mit dem übereinstimmt, was er so sagt. Wir haben noch so ein paar kleinere Fragen, die wir hier haben. Hast du eigentlich Unreal gesehen, Kai?
Nee, nicht komplett.
Ich auch noch nicht. Deswegen, wir haben zwei Fragen zu Unreal. Ich bin auch bei Folge 3, glaube ich. Und dann kam irgendwie wieder was anderes dazwischen. Deswegen bin ich da auch noch nicht so durch. Der Lerippitz hat gefragt, subjektiv, wer ist für euch Stand jetzt der oder die beste Wrestlerin im Ring oder am Mikrofon insgesamt?
Also im Ring, ich habe da jetzt vorhin beim Frühstück drüber nachgedacht. Also die Sache ist, was heißt halt im Ring gut? Also was möchtest du? Was ist dein Ziel? Zum Beispiel jetzt auch Gunther in seinem Podcast mit dem Taker hat halt gesagt, dass er doch irgendwie den Taker ganz geil fand, weil es immer dieser Eindruck war, man kann egal wen mit Taker in den Ring stellen, da wird auch so als Beispiel dann irgendwie Giant Gonzalez genannt, und dann hat er es geschafft, mit dem zu arbeiten. Ja. Also er musste jetzt nicht gegen Shawn Michaels wresteln, sondern der konnte dann auch mit irgendwem da drin stehen. Deswegen haben wir jetzt auch ganz häufig natürlich zu einer gewissen Zeit, ist jetzt das eigentlich bezogen auf WWE oder auf generell Wrestling?
Das generell Wrestling, aber Stand jetzt halt eben, nicht irgendwie Bret Hart.
Genau, also auch da war natürlich lange Zeit immer dieses Ding, nimm halt Kenny Omega und oder AJ Styles, so dieses Kenny Omega wrestelt gegen eine Gummipuppe und es sieht gut aus, ne, diese klassischen Matches. Ich würde trotzdem, und deswegen halt meine Frage, dieses, was ist das Ziel von diesem Wrestler? Würde ich halt auch einen Gunther mit reinnehmen, weil er häufig eine gute, intensive Geschichte erzählen kann. Verstehe aber auch, wenn jemand sagt, ey, das gibt mir gar nichts, das ist super langweilig.
Ja.
Ähnliches auch, zum Beispiel bei so Leuten wie einem Bryan Danielson und einem Chad Gable, wo du sagst, ey, die sind technisch super gut, die machen Übergänge zwischen den Moves, ne? Die hebeln dich da aus, dann gehen sie irgendwie von Armbar in irgendein Leglock oder sowas, was so flüssig aussieht, was aber auch Leuten komplett egal sein kann. Ne?
Ja.
Und allein deswegen, was dann vielleicht eine der weniger klaren Antworten ist, aber wenn ich so overall gucke, wenn ich damit reinnehmen würde eigentlich, wäre halt auch jemand wie ein Seth Rollins. Weil du den auch eigentlich, du kannst ihn immer reinschmeißen in so ein Match, Und es ist immer vernünftig. Das sind jetzt nicht so Matches, wo du sagst, Junge, Rollins, 5 Sterne, das ist ja das Heftigste, was ich jemals gesehen habe. Aber es ist eigentlich nie schlecht.
Mhm.
Und das ist auch super wichtig, finde ich.
Ich gehe einfach die beiden Extreme. Gunther ist da für mich auch mit dabei. Und die andere Seite ist Will Ospreay.
Auch sehr, natürlich.
Und deswegen, sehr, das sind für mich die beiden vollkommen verschiedene Stile, die aber trotzdem super gut funktionieren in der Regel und die auch jedes Match aufwerten können durch die Art und Weise, wie sie wrestlen und dem Match den Stempel aufdrücken können. Ospreay durch die spektakuläre Art, aber inzwischen auch in der Art und Weise, dass er nicht nur Spots kann, sondern dass er inzwischen auch gut Geschichten erzählen kann, gut verkaufen kann, gut leiden kann. Und Gunther, der kann seine Gegner eben gut leiden lassen und er gute, einfache Geschichte erzählen kann, die aber immer funktioniert, weil Gunther eben Gunther ist und diese Intensität mitbringt. Deswegen, das sind für mich die beiden, die ich jetzt nennen würde. Ansonsten, wenn Bryan Danielson da wäre, würde ich immer Bryan Danielson nennen, das tut mir leid. Und am Mikrofon. Und da habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwer getan.
Ich mich auch.
Was das angeht. Für mich hat sich ein MJF nämlich ziemlich abgenutzt. Der ist immer noch sehr, sehr gut. Das
Problem hier.
Ne, der ist immer noch sehr, sehr gut, aber man merkt auch langsam, je häufiger man ihn sieht, er ist auch so ein bisschen eindimensionaler, als man das vielleicht zuerst erwartet hätte.
Mhm.
Und dann wird es langsam schwierig. Also man kann natürlich die All-In-Karte ziehen, kann immer sagen, hey, Paul Heyman. Ja, aber der zählt nicht als Wrestler-Wrestlerin.
Auch da habe ich jetzt ein bisschen so dieses auch du, mein Sohn Brutus, diesen Messer in den Rücken-Moment. Also auch ein CM Punk nutzt sich bei mir mittlerweile
insofern
ab, dass ich ihm auch einfach, auch da, ne, da habe ich trotzdem immer so ein bisschen die rosa-rote Brille. Ich werde halt schon irgendwie auf ewig Fan sein, ne? Aber jetzt rein analytisch. Ich habe dem auch vor ein paar Jahren gewisse Sätze einfach noch mehr abgenommen, weil ich ihm die Passion dafür mehr abgenommen habe. Durch Sachen wie dieses ganze Hin und Her mit WWE und AW, ne? Seinem Verhalten da. So, unser guter Punkster ist halt auch schon so ein bisschen Wendehals, Fähnchen im Wind, ne? Und auch gerade die Sache mit Saudi-Arabien. So Sachen hinterlassen einfach einen sehr faden Beigeschmack, dass ich dann sage, okay, wenn mir aber diese Passion fehlt und ich einfach merke, es sind nur noch Worthülsen, die mal vor Jahren mehr gefüllt waren, verliert auch das seinen Zauber für mich. Ähnlich wie ich ja halt auch bei einem MJF mittlerweile häufig die gleichen Worthülsen sehe, die einfach nur sagen so, Stadt doof, Fan stinken, Weiber fett. Und dieses so
ja.
Klassische, so ein bisschen dieses The Rock-Promo-Ding.
Ja.
Deswegen tue ich mich da auch sehr schwer.
Ja, deswegen, ich habe da jetzt gerade keinen, wo ich sagen würde, der holt mich jetzt jede Woche durch seine Mikrofon-Akrobatik, holt er mich jetzt gerade ab. Das sind alles gute, sehr gute Leute, die auch mit dem Charakter-Twist nochmal wieder auf die nächste Ebene kommen.
Ja. Und die auch deutlich besser sind als andere Leute. Deswegen nennen wir sie jetzt gerade ja auch trotzdem.
Genau,
ne?
CM Punk, auch ein John Cena, ne? Da hat sich jetzt auch jemand damit...
Ich hab auch wirklich John Cena und dann auch teilweise ein Cody, aber Cody ist wirklich teilweise Münzwurf.
Ja,
ne?
Ja.
Also entweder ist es super unangenehm oder mitreißend. Es gibt nichts dazwischen. Und halt auch ein Cena ist so dieses Ding, Cena ist jemand, kaum einer hat eine Crowd so gut in der Hand wie John Cena, finde ich.
Klar.
Auch gerade was so Reaktion angeht und auch eine Crowd irgendwo hinlenken, wo er möchte. Ne? Hat man aber jetzt auch mittlerweile schon sehr, 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 sehr oft gesehen.
Ja, genau. Deswegen lassen wir das mal jetzt außen vor. Ich würde sagen, machen noch 2, 3 Fragen, 2 kürzere Fragen, weil es waren auch manchmal so persönliche Fragen an uns gerichtet. Der Pfalzmanni hat gefragt, nachdem wir jetzt ja WrestleMania und SummerSlam gerankt haben, ob wir nicht auch mal Hall of Fame-Klassen ranken sollen. Boah, da bin ich echt, tue ich mir ein bisschen schwer mit. Klar, kann man das machen? Ich bin ja nicht so der größte Hall of Fame-Fan und das ist so ein bisschen vielleicht auch mein Problem. Wie siehst du das?
Ich finde auch, dass...
Ich weiß, dass ganz viele halten die halt sehr hoch und für die hat die eine große Bedeutung.
Für mich ist es halt nicht so. Fern wichtig als Anerkennung für die Person. Ich als Kai finde die Hall of Fame aber super egal. Also, weil es ist so ein hausgemachter Preis, natürlich auch als Anerkennung, aber jetzt auch gerade, die gibt es jetzt ja auch schon viele Jahre und sie wird einfach immer mehr verwässert, ist so ein bisschen das Problem dabei.
Ja, deswegen, also ich sag mal, könnte man machen, ja, werden wir machen, wahrscheinlich eher nicht. Dann wird hier noch gefragt, wer war das? Moment, ich muss wieder hochscrollen. Der Ultimate Warrior hat so lange Erklärtexte. Danke übrigens für die Übersetzung da auch geschrieben, dass das immer direkt auf eine andere Seite rutscht. Er fragt hier, könnt ihr mal zu eurer ersten Headlock-Folge ein Review-Watch-Long Here-Long machen?
Auf das, gar keinen Fall.
Das erste, da warst du ja noch gar nicht dabei. Beim ersten war
ich meinst du, ich dachte jetzt sogar so zu eurer, so nach dem Motto, die erste, in der man dann grundlegend dabei war.
Ja, gut, das stimmt. Wäre wahrscheinlich witzig. Müssen wir wahrscheinlich bei dir viel rauspiepen.
Ja.
Bestimmte Sachen. Ich fände es eigentlich ganz unterhaltsam. Weil vielleicht machen wir das mal zum 10-Jährigen oder so. Dann.
Also ich wäre nicht dabei übrigens.
Okay, na gut, dann nicht. Dann, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich habe schon mal vergessen. Ist es Berli? Ich weiß es nicht. 13ER11I. Und der hat es mir schon mal erklärt. Ich habe es wieder vergessen. Der hat auf jeden Fall per Discord gefragt, würdet ihr wirklich gerne SmackDown oder Raw kommentieren wollen? Ich glaube, da haben wir ja im Magazin drüber gesprochen, weil Andy Santi ja gegangen ist. Wenn man sich das gibt, ist es ja, darf man nie was Negatives, Kritisches oder sonst irgendwas sagen, sondern man ist ja quasi WWE-Beauftragter.
Und das wär's ja. Weil dann könnte ich sagen, ich hätte mal für die WWE gearbeitet. Und, also komm, das ist doch schon so ein Kindheitstraum, oder? Dass man sagen kann, so, stell dir mal vor, so, bist du dann irgendwie, guckst du bei der Sparkasse und kriegst so eine Gehaltsüberweisung, also auch, ey, von mir aus 50 Euro ist mir egal, ne? Ich prinzipiell auch ehrenamtlich, aber es wäre schon cool, könnte sagen so, guck mal hier, Überweisung, weiß ich nicht, WWE Deutschland GmbH oder keine Ahnung, wie das dann heißt, Zweigstelle Finnsdorf oder so. Also klar, natürlich ist es so ein bisschen das Burger King Magazin, was alles geil finden muss. Aber es wäre halt auch schon super geil zu sagen, ich habe auf die WWE gearbeitet. Allein deswegen würde ich es machen wollen.
Ja, und es ist im Endeffekt ein ganz anderer Job. Das ist halt eben das Ding. Und dafür musst du dann eben auch einen Teil von dem, was wir jetzt bei Headlock hier machen, beiseite legen. Und natürlich bist du dann, kein Berichterstatter mehr. Du bist dann eben sowas wie ein Moderator. Und da gehst du dann nicht dran und fängst an, das Produkt zu kritisieren, sondern da hast du dann eine ganz andere Rolle, als das hier ist. Und du wirst auch, es ist nicht so, als ob das jetzt heißt, so, jetzt setz dich da hin und mach, sondern du wirst ja davor auch gebrieft werden und du machst ja auch Probedurchgänge und sowas und du wirst dann ja schon merken, ob dir das liegt. Aber es ist eine ganz andere Rolle als das, was wir jetzt hier haben. Die Meinung von einem Kommentator ist eben nicht absolut unabhängig. Das ist nun mal einfach so. Und das muss man eben auch immer so wahrnehmen, auch wenn man Kommentatoren in anderen Podcast in anderen Formaten sieht. Ne? Nein, die sind halt eben immer noch mit WWE, mit AEW, mit anderen Formaten verbandelt. Als ich für WXW gearbeitet habe, habe ich zwar auch kritisch mal hinterfragt bestimmte Sachen, aber natürlich war mein Ziel dann auch, man kann kritisch hinterfragen, aber dann musst du trotzdem überlegen, wie dreht man es am Ende so, dass vielleicht doch noch was Positives da rauskommt. Das ist dann immer die Maxime, die ich mir dahinter gestellt habe. So, wenn ich mal sage, das hat ja nicht so gut funktioniert, erklär uns mal, wie das passiert ist und wie würdest du es heute besser machen zum Beispiel. Ne? So kann man es ja dann auch drehen im Endeffekt. Aber es ist eine ganz andere Aufgabe und ich fände es auch geil. Klar, warum denn nicht? Also ich meine, ich habe mal für 2K Sachen für WWE gemacht, wo ich die Goldberg-Interviews und solche Sachen gemacht habe. Das ist schon geil, sowas zu machen. Ja klar, würde ich das machen. Außerdem wäre es ein fester Job, das wäre auch mal ganz nett. Romy fragt hier noch, was müsste passieren, dass ihr nicht mehr WWE gucken würdet? Die haben wir auch schon sehr oft gehabt, die Frage.
Also, die Antwort, die jetzt auch super plakativ klingt, ne? Aber das müsste als erstes passieren. Es müsste Headlock nicht mehr geben. Also, solange es Headlock gibt, werde ich es immer verfolgen, weil ja auch Headlock Teil meines Lebens ist. Ne? Und wäre auch. Also, mir macht ja auch Headlock in dem Sinne Spaß.
Ne? Was heißt denn in dem Sinne, bitteschön?
Also, in dem Sinne heißt, dass es hier an WWE gucken oder an Wrestling gucken gebunden ist. Also, selbst wenn ich jetzt sagen würde, boah, WWE ist ja super nervig und ich als Privatperson würde das vielleicht irgendwie abschalten, habe ich ja immer noch diesen Anker zu sagen, ich kann aber trotzdem bei Headlock drüber reden. Das macht es dann wiederum irgendwie auch spaßig, weil man sich dann wiederum austauschen kann. Also, deswegen, also, das müsste als allererstes passieren.
Ich finde das mit WWE immer so schwierig. Also klar, ich verfolge jetzt WWE auch, bin ich ganz ehrlich, wahrscheinlich intensiver, als ich es tun würde, wenn Headlock nicht da wäre. Ist einfach so. Weil ich glaube, dass ich da in meinem Privatleben andere Punkte hätte, in die Zeit dann wahrscheinlich fließen würde. Wenn man es allgemein auf Wrestling beziehen würde, so, ich glaube, ich würde nie aufhören, Wrestling zu schauen. Ich schaue jetzt Wrestling seit weit über 30 Jahren, wahrscheinlich eher so an die 40 Jahre. Und ich habe auch immer Dinge gefunden, an denen ich durch Wrestling Spaß habe. War Wrestling immer wichtig und mir war Wrestling immer was, was für mich für Zerstreuung gedient hat. Deswegen, Wrestling würde ich nie aufhören zu schauen. Ich bin nicht mit WWE verheiratet, das ist halt das Ding. Würde ich WWE weniger verfolgen, wenn es Headlock nicht gäbe? Ja, weil da schon diverse Dinge dabei sind, die ich nicht mag. Es ist einfach so und da haben wir auch schon diverse Male drüber gesprochen. Aber nichtsdestotrotz würde ich es weiterhin verfolgen und ich würde mir weiterhin auch die PLEs anschauen, aber eben nicht in der Masse und teilweise dann wahrscheinlich auch nicht in der Aktualität, in der ich es jetzt tue, weil Headlock eben da ist. Deswegen, ja. Aber wahrscheinlich verfolgen würde ich es wahrscheinlich immer. Ist einfach so. Weil ich einfach ein alter Mann bin und nicht von meinen Gewohnheiten weg kann. Der Domsen hat noch gefragt, er ist anscheinend ganz, ganz frisch im Wrestling-Geschäft mit dabei, also im Geschäft im Sinne von Fan-Dasein. Und er schreibt, was würde jemand empfehlen, der sich gerade erst für Wrestling interessiert, wie man am besten anfängt, was sollte man gesehen haben, wie, wo sollte man sich informieren, bei Headlock natürlich, vielleicht bestimmte Bücher lesen und so weiter und so fort. Allgemeine Tipps für Neulinge.
Also die Frage ist natürlich, fragt man für sich selbst, weil man selbst sagt, ich habe da richtig Bock, einen Deep Dive zu machen? Oder fragt man nach dem Motto, ich möchte jemandem was zeigen, damit er auch Fan wird? Weil wenn du jemanden überzeugen möchtest, Fan zu werden, würde ich ihm auf jeden Fall einfach geile Momente zeigen, geile Payoffs. Und jetzt auch nicht so dieses Ding, guck mal, hier ist ein Taker gegen Shawn Michaels, das Match geht 30 Minuten, das ist super Hammer, weil da geht die Emotionalität flöten. Weil wer ist Taker, wer ist Shawn Michaels, warum ist das wichtig, was ist WrestleMania? So, das musst du ja alles wissen, um das zu fühlen. Ne? Von daher würde ich, wenn du sagst, ey, ich mag Wrestling, ich möchte das Freunden, Verwandten, meiner Oma, meiner Frau näher bringen, dann würde ich den wirklich so Leckerbissen, so Häppchen zeigen, wo du sagst, ey, das macht irgendwie Spaß, das ist snackable, da kommt man gut rein. Ne? Zum Beispiel jetzt ich bei meiner Frau damals, ich habe dir einfach so von verschiedenen WrestleManias coole Clips gezeigt, die immer so 5 bis 10 Minuten gehen. Und dann noch den John Cena, Nikki Bella Heiratsantrag, weil er super unangenehm war und das witzig war. Wenn man jetzt sagt,
okay, und dann hast du den Antrag gemacht.
Genau, ich so. Und jetzt mache ich das auch so wie John Cena. Und wird man jetzt für sich selbst fragen, weil ich kenne es halt von mir, wenn ich irgendwie Bock habe, mich irgendwo reinzubeißen, klar, dann kann man auch sagen, okay, jetzt irgendwie Bücher lesen oder sowas, weil das ist ja schon Investment, ne? Aber würde ich jetzt selbst irgendwo mich da reinfuchsen wollen, würde ich, glaube ich, immer auf das Archiv vom Network zugreifen und mir da irgendwelche Dokus reinfahren. Das ist nicht irgendwie, also klar, durch CM Punk, Jeff Hardy Doku, beste. Nein, aber grundlegend vielleicht zu so gewissen Ären, wo du sagst so, die Attitude Era, dann haben die immer ihre 90-Minuten-Dinger. Ich glaube, sowas ist eigentlich ganz geil, Überblicke zu bekommen, weil auch das, du wirst halt zugeballert mit coolen, epischen Momenten und die können halt in so Dokus trotzdem auch wirken, weil sie entsprechend präsentiert werden. Das wäre mein Tipp.
Ja, und das ist auch wirklich schwer, weil du einfach diese Masse an Content hast. Du fragst ja, wo fange ich denn überhaupt an? Das ist ja wirklich auch die Herausforderung. Ich hatte ja damals den Luxus, da gab es nicht so viel Wrestling und dann ist Wrestling ist halt immer mehr geworden sozusagen. Aber du hast erstmal ganz wenig angefangen und dann ist es halt immer mehr geworden. Ich glaube, das ist auch das, was da hilft. Das heißt, überfrachte nicht das, was du aktuell schaust. Ich würde jetzt einfach sagen, schau dir die aktuellen Produkte an, die Spaß machen. Und wenn du dann zwischendurch noch Zeit hast, geh so ein bisschen zurück. Einfach so peu à peu zurückgehen und such dir da die entsprechend großen, vielleicht erstmal mit den WrestleManias anfangen, guck dir die so peu à peu an. Vielleicht den Rumble und WrestleMania, damit du so einen generellen Überblick für so ein WWE-Jahr bekommst.
Oder auch da, wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich guck jetzt und mir gefällt, was weiß ich, John Cena oder sowas, dann guck dir irgendeine WWE-Network-Doku zu John Cena
an. Ja, zum Beispiel.
Weil dann lernst du in 90 Minuten ganz viel über John Cena oder was weiß ich, dir gefällt irgendwo, egal wer, also gibt ja mittlerweile zu fast jedem Wrestler irgendwas, ne? Findest Randy Orton cool, dann guckst du die Randy Orton-Doku. Du findest AJ Styles cool, dann guckst du dir irgendwie die AJ Styles-Sachen auf dem Network an. Also ja. Es gibt ja zu fast jedem irgendwie so ein WWE 24, WWE Untold oder sowas. Und ich glaube, sowas ist ganz snackable, weil ich würde das auch nie als Pflicht ansehen. Weil sonst überfrachtest du dich und dann machst du so dein Hobby kaputt.
Ja.
Weil es gibt zum Beispiel auch so Sachen, wo ich sage, ich habe da grundlegendes Interesse, aber das ist in meinem Kopf so groß, dass ich das nie anpacken würde. So was weiß ich, so dieses, bei mir ist es irgendwie so Dark Souls Elden Ring oder sowas. wenn ich so sehe, da gibt's so Before You Start Tutorials, die so 5 Stunden gehen, da sage ich, ach, ich mach's einfach gar nicht. Und an solche Punkte sollte man sich nicht selbst bringen. Das ist ja schön, wenn man viel Content hat und man sich einfach das rauspicken kann, auf das man Bock hat. Das ist ja so ein bisschen wie so ein Kind im Süßwarenladen.
Ja. Und zugleich kann das halt auch eben überfordern. Ich glaube, das ist ja eben auch das Problem daran. Wir schwärmen hier, also keine Ahnung, je nachdem, wen du auch hier am Mikrofon hast, wir schwärmen dann über die Attitude Error. Und zugleich ist Attitude Error heutzutage für jemanden, wenn du es jemandem zeigst, total schwer anzuschauen, weil es so ein Produkt seiner Zeit gewesen ist, was man, wenn man damals dabei, nicht dabei gewesen ist, ganz schwer nachvollziehen kann. Klar verstehst du noch Charaktere wie ein Undertaker, Austin und The Rock. Aber zugleich, wenn du dir die Weeklies anschaust, ist auch ganz vieles dabei, was heutzutage sehr unangenehm ist, was cringe ist, was moralisch problematisch ist und so weiter und so fort, ne? Also da fragst du dich halt auch manchmal. Das Frauenbild, was damals gezeichnet worden ist, ganz grauenvoll. Also von daher, ja, ich würde halt so, von dem, was jetzt da ist, so zurückgehen, was gefällt dir, was jetzt da ist, und dann such dir vielleicht wirklich, wie Kai es auch empfohlen hat, die Wrestler, Wrestlerinnen raus, die du besonders magst, und klammer dich sozusagen an denen fest und hangel dich so ein bisschen zurück, wie es dann passt. An Büchern, da gibt's halt genug, ne? Also ich habe hier, also mein Lieblings-Wrestling-Buch ist und bleibt halt Have a Nice Day von Mick Foley, was ich, glaub, 3 oder 4 Mal schon gelesen habe.
Habe ich angefangen, war ich zu faul für.
Ich mag den Death of WCW, mag ich, auch wenn da nicht alles 100% richtig gewesen ist. Ich mag den Death of the Territories. Ich finde die Jericho-Bücher, finde ich beide sehr gelungen, weil die auch nochmal so eine andere Seite zeigen. Das Ric Flair-Buch ist sehr gut. Also, wenn du eine tragische Geschichte haben willst, sind das von Dynamite Kid zum Beispiel. Also, es sind viele, viele tolle Geschichten dabei. Also, ich finde auch, wenn du so ein bisschen, es ist ja natürlich so ein bisschen gefährlich, wenn du so zurückgehst und so Dokus haben willst, die auch ein bisschen, teilweise ein bisschen negativer natürlich sind. Aber schau dir vielleicht auch mal die McMahon-Doku auf Netflix an, weil die einen guten Überblick über das Wachstum des Wrestlings gibt und natürlich auch, so
auch
die Schattenseiten, ja, so ein bisschen angeht, weil das wirklich so ein Rundown quasi ist in, wie viele Episoden waren es? 8?
6, 8?
Ja, irgendwie sowas. Ne? Ja. Deswegen, auch da, zum Beispiel, das hätte ich meinen Bruder angeschaut. Mein Bruder hat seit 30 Jahren, 40 Jahren kein Wrestling mehr geschaut und war sehr angetan davon, um zu verstehen, wie das geht. Klar, da war auch viel Kritisches dabei, was McMahon angeht. Und dann hört ihr am besten noch unsere Podcast dazu an, wo wir das alles nochmal einsortieren. Dann bist du sehr klug beraten. Die Podcasts gibt's natürlich auf Patreon, Steady und bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften. Aber Kai, ich glaube, dann sind wir eigentlich an der Stelle ganz gut durch, oder?
Das war eine gute Rausschmeißerfrage.
Ja. Genau das. Und ja, damit sind wir dann hier an der Stelle auch durch. Nächste Woche geht's dann hier weiter. Wie gesagt, ein bisschen Überraschungsprogramm, weil ich schauen muss, ob ich dann auch was untergebracht bekomme zwischen Gamescom und anderen Geschichten. Deswegen hören wir uns hier auf jeden Fall am Sonntag wieder mit einer aktuellen Episode. Und danach geht's natürlich dann weiter mit Forbidden Door. Dann geht's auch weiter mit WWE Clash in Paris und mit ganz vielen anderen Kram. Der aktuelle Stuff lässt uns da nicht los. Und wenn ihr uns mögt und das schätzt, was wir hier tun, schaut gern bei Patreon, bei Steady, bei den YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbei. Checkt da unsere Bonus-Content. Wir sind inzwischen bei weit über 1000 Podcasts. Auch da natürlich die Frage, wo fange ich an? Aber da habt ihr auf jeden Fall immer was für unterwegs. Auch gerade wenn ihr im Urlaub seid, kann man sich die Folgen einfach runterziehen und dann bequem unterwegs hören. Ein guter Plan, generell Headrock zu hören. Und damit sind wir an der Stelle durch und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.